Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Podcast heute und zu einer weiteren Folge von Lost in Lore. Und ich bin natürlich wieder nicht alleine. Ich habe zu meiner rechten und linken den wunderbaren Franz. Hallo Franz.
Hallo.
Die Koryphäe schlechthin. Und wir machen heute im Prinzip da weiter, wo wir aufgehört haben. Wir werden zu Beginn immer so ein bisschen noch mal ganz kurz Revue passieren lassen, wie die letzte Folge angekommen ist. Generell kann ich euch gleich rückmelden, dass wir beide super geflasht sind von der positiven Rückmeldung, im Sinne von, wie viele Leute sich das anhören, auch zurückmelden, wie gut ihnen das gefällt. Und dass sogar ArenaNet-Mitarbeiter sich das angehört haben, natürlich die es verstehen, also aus dem deutschen Raum, und selbst auch gesagt haben, sie haben was Neues gelernt zum Teil. Also jetzt sind keine Lore-Schreiber dabei gewesen, aber es ist schon ganz, ganz witzig und ein sehr, sehr großes Lob, wenn das entsprechend dann da auch ein paar Wellen schlägt. Ja, und wir werden heute, wie angesprochen, im Prinzip da weitermachen, wo wir aufgehört haben, nämlich bei den drei Göttern, die wir so ein bisschen nur angeschnitten haben und die wir heute so ein bisschen im Detail besprechen. Und das sind zum einen Doom. Das sind zum einen Balthasar und zum einen natürlich auch der liebe Abaddon und so ein bisschen auch der, jetzt ist natürlich die Frage, wie man ihn ausspricht, Menzies. Ja, da gibt es immer so ein paar Diskussionen, wie man ihn ausspricht. Ich weiß nicht, wie wir ihn sprechen wollen. Da gibt es so diesen einen Punkt, da können wir gleich nochmal reden, woher der Name kommt. Und da gibt es so ein paar, ich sage jetzt mal, Fragen bezüglich der Aussprache, die wir noch klären müssen. Ansonsten würde ich einfach sagen, Franz, wie sieht es denn bei dir aus mit der Rückmeldung zur letzten Folge? Gibt es da irgendwas, was dir aufgefallen ist, was dir gut gefallen hat? Hat dich vielleicht sogar jemand angeschrieben und gesagt, Franz, du machst was für Dörden, wie sieht's aus? War das gut oder nicht so gut?
Tatsächlich wurde ich auch angeschrieben, also mehr oder weniger. Ich bin ja auch durch deine Community auch bekannt als Lore-Fanatiker von GW2 und dann wurde auch gesagt so, ja, es ist auf jeden Fall sehr gut, dass du das mit mir machst. Also, da musste ich mir auch auf die Schulter klopfen. Und auch, dass Leute, die GW2 jetzt auch schon super lange spielen und dann sowas wie so Banalität in meinen Augen, sage ich jetzt mal, dass Grant zum Beispiel ein Halbgott ist, das wussten sie einfach nicht und dann gesagt haben, dass sie was Neues gelernt haben, das hört man super gerne. Und jetzt auch gerade, wo du gesagt hast, das mit den ArenaNet Mitarbeitern, das wusste ich auch noch nicht. Das habe ich auch gerade gehört, so, hä, was? Krass, das ist ja super.
Das ist auch gerade ganz aktuell, also es ist vielleicht 15 Minuten alt, die Rückmeldung. Genau.
Muss ich dann mal meine Personalien bei denen vorbei.
Genau. Ja, und was ich auch hoffe, ist natürlich, dass ihr alle auch jetzt, wenn ihr das natürlich im YouTube-Video seht, da könnt ihr natürlich Kommentare schreiben. Ihr könnt uns auch immer zu überall schreiben, im Spiel, auf irgendwelchen Plattformen. Ich leite das auch gerne an Franz weiter. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt, Wünsche habt, auch Themenvorschläge sehr gerne, dann werden wir das einbinden. Wir versuchen immer den Podcast so zu gestalten, dass wir so ein bisschen uns selbst auch praktisch einen roten Faden stricken. Das heißt, wir können ja zum Glück, weil die Geschichte sehr umfangreich ist, sehr einfach von einem Thema zum nächsten springen, ohne dass der Faden reißt. Und genauso würden wir es machen, solange bis eben keine weiteren Rückmeldungen sind. Eine Sache habe ich noch in eigener Sache wegen des Videos. Das ist ja auch jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme gerade online gekommen. Ich werde versuchen, das in Zukunft noch ein bisschen genauer zu bebildern. Aber es ist natürlich schwer, wenn man einfach einen Podcast macht, dazu Bilder zu finden, die komplett immer abwechslungsreich sind für die Zeit des kompletten Podcasts. Deshalb entschuldigt bitte da, dass es sich ein bisschen wiederholt. Aber da ist einfach ansonsten an Bildmaterial nicht viel zu machen. Ich werde vielleicht bei Thema Doom einfach mal den Bossfight einblenden. Hoffentlich kriege ich da eine Aufnahme hin. Ansonsten sieht ihr mich einfach immer sterben in der Halle der Ketten. Das geht natürlich auch. Gut, dann würde ich sagen, wir legen los. Und ich würde vorschlagen, weil wir mit ihm im Prinzip auch einen der alten Götter haben und ein sehr kurzes Gespräch führen werden, vermutlich sprechen wir am Anfang über den werten Herrn Doom. Franz, erste Meinung zu Doom. Auf deiner Beliebtheitsskala. Hat er bei dir eine Bedeutung?
Er hat als Gott an sich eigentlich keine wirkliche Bedeutung für mich, mehr oder weniger eigentlich nur durch seine Skins, die er in GW2 mit sich bringt. Also Oblivion hier, der Stabskin, die Sense, ist halt natürlich richtig gut. Aber an sich als Gott hat er eigentlich keine Relevanz für mich.
Ja, dasselbe für mich eigentlich, muss auch bedenken, selbst wenn man GW1 gespielt hat, da war Doom sogar präsent im Spiel. Man muss dazu auch noch sagen, was ganz spannend ist, damals wurden auch alle, die gebannt wurden, wurden immer von Doom geholt. Man erinnert sich vielleicht in GW2 daran, dass dort Entwickler die Accounts von Leuten, die gebannt wurden, übernommen haben, die in den Tod gestürzt haben, dann gebannt haben. Dort hat im Prinzip Doom die Seelen geholt. Ich fange einfach mal ganz, ganz kurz an, vielleicht mit dem geschichtlichen Überblick wieder bei Doom. Wir haben den ja, glaube ich, in der letzten Folge nur ganz, ganz grob angerissen.
Ja, genau.
Dass er im Prinzip von Krent abgelöst wurde. Und man muss dazu sagen, dass wir bei Doom auch wirklich überhaupt nicht viel wissen über seinen, über seinen geschichtlichen Hintergrund. Wir wissen sogar nicht mal wirklich, warum sich am Ende dann Krent gegen ihn gewendet hat. Natürlich gibt es da einen Punkt. Er war einfach sehr, sehr, ich sage jetzt mal, intolerant, sehr, sehr brutal als Gott des Todes. Man muss dazu sagen, bei ihm, jetzt muss ich ganz kurz dich um Rat bitten, die Domänen waren Eis, Dunkelheit und Tod, wenn ich mich nicht täusche. Genau, ja. Müssten die drei Domänen gewesen sein. Und hier haben wir also einen Gott gehabt, der Gott des Todes war, der aber eins gemacht hat. Und das war ziemlich, ziemlich krass für, also gerade für eine Welt, in der natürlich Magie auch vorherrscht. Er hatte im Prinzip, ohne die Möglichkeit zu lassen, dass du wiederbelebt wirst, jeden Toten auch wirklich direkt aufgesaugt. Das heißt, im Prinzip ist Doom der Typ, der also, ich sage jetzt mal, ja, der Lehrer war, der mit dem Schlüssel geworfen hat, mit der Kreide, mit dem Stock geschlagen hat. Das heißt, jeder, der in sein Reich kam, war auch direkt fällig. Er hat also nicht zugelassen, dass Leute untot wandeln durften oder dass sie wieder auferstehen dürfen. Das ist doch schon sehr, sehr krass und ich denke mal, auch das sollte der Grund sein. Ich weiß jetzt nicht genau, ob du da mehr weißt, aber auch ich habe in meiner Zeit des Spielens und des Herausfindens von Informationen nur eben ja in Erfahrung gebracht, dass du natürlich einfach sehr, sehr brutal war als Gott des Todes und im Prinzip das vielleicht der Grund war, auch dass Krent eingegriffen hat.
Ich denke tatsächlich auch, dass das der Hauptgrund war, gerade einfach weil Krent ja dann, also beide haben ja die Rolle des Richters inne gehabt und Doom hat ja nicht wirklich gerichtet, sondern hat einfach jede Seele, die in sein Revier gekommen ist, absorbiert. Und Krent ist ja dann schon mehr ein wirklicher Richter und sorgt auch dafür, dass die Seelen einfach wiedergeboren werden, was ja bei Doom nicht gab. Was es nicht gab, er hat ja einfach nur seine eigene Macht gesteigert.
Ja, genau, muss dazu sagen, er war im Prinzip wie so eine Art Sauger. Er hat also die ganzen Seelen aufsaugen können, hat vermutlich dadurch immer wieder so eine Art Power-Level bekommen, wenn man das so möchte. Ja, genau. Ich habe mir halt auch überlegt, vielleicht war es auch so, dass vielleicht die anderen Götter gemerkt haben, vielleicht auch Trainer und Co., scheiße, irgendwie verlieren wir die Kontrolle über Doom. Kann ja sein, dass er im Prinzip dann auch sozusagen durch Krent auch in Schach gehalten werden sollte. Aber dazu können wir und auch sonst niemand anderes was sagen, weil dazu gibt es einfach keine Informationen. Was wir nur wissen, ist auf jeden Fall auch hier wieder, dass also dieser Zeitraum, in dem das passiert ist, relativ kurzzeitig war. Das heißt, wir gehen davon aus, ungefähr 50, 48 BE, also wieder bevor Exodus, bevor die Götter verschwunden sind, gab es dann diesen, wie gesagt, diesen Kampf zwischen Krent und Doom, vermutlich eben, weil Doom entsprechend zu bösartig war. Ja, davon gehen wir aus. Vielleicht können wir ganz kurz drüber sprechen, was im Prinzip Doom und Krent jetzt am Ende gemacht haben, also was passiert ist. Was wissen wir vom Kampf, Franz?
Wirklich so viel wissen wir auch nicht. Wir wissen natürlich, Krent hat am Ende gewonnen, mehr oder weniger. Er war nicht alleine, er hatte seine 7 Schnitter dabei, also es waren 7 Menschen, müssten das damals auch gewesen sein, also Helden. Man hat von Helden gesprochen, die ihm geholfen haben, gegen Doom zu kämpfen. Sie konnten ihn natürlich nicht töten, weil Krent war ein Halbgott, er ist ein Gott gewesen. Doom war vollgesaugt mit seinen Seelen, deswegen konnten sie ihn nur versiegeln und ihm die Macht quasi entreißen. Und Krent hat dann seinen Posten übernommen und diese 7 Helden, die Krent geholfen haben, wurden dann zu den 7 Schnittern. Die kennen wir vielleicht auch in GW2, ja, die kennen wir definitiv in GW2, genau. Im Raid oder halt auch als Skinsets werden die ja oft aufgenommen, die 7 Schnitterwaffen zum Beispiel. Ja, die sind dann quasi aufgestiegen, mehr oder weniger, und haben dann verschiedene Bereiche von Grenzdomäne übernommen.
Genau, was man. Oh, Entschuldigung, Franz. Ja. Nee, alles gut. Ja, genau, was ich dann noch sagen will, also im Prinzip ist es so, dass also praktisch wieder dieser Fall ist, dass wir also einen Gott haben, der einfach von einer Gruppe von anderen starken Leuten zugrunde gerichtet wird. Im Sinne von diesem, man braucht wieder irgendwie 8. In dem Fall sind es eben die Schnitter und der Halbgott, die zusammen erstmal den Gott in die Knie zwingen. Und dasselbe Spiel hier wieder. Krent vernichtet ihn nicht. Ja, also Krent kann ihn nicht töten. Ja, vermutlich, weil wir gehen davon aus, er ist ganz einfach zu schwach gewesen. Ja. Ja. Und wenn wir jetzt aber weiter über die Geschichte von Doom sprechen, dann kriegt man eben raus, dass auf jeden Fall auch hier wieder so ein Energieproblem ist. Offensichtlich kann man nicht ganz einfach diesen Doom vernichten und für immer, ich sage jetzt mal, auslöschen, sondern was wir hier haben, ist also am Ende, dass im Prinzip, übrigens die 7 Schnitter, die kann man auch beim Fight sehen. gegen Doom. Ja, wenn man, wenn man jetzt
Halle der Kette.
Genau, Halle der Kette, genau, wenn man da kämpft, da gibt es also noch Überbleibsel. Und hier hatten wir zum Beispiel auch, spielen wir ja auch mit der wunderbaren Desmina ist also praktisch diese Priesterin von Krent, ne? Die oberste.
Die allererste
Priesterin. Genau, und die spielt eine Rolle. Auf jeden Fall ist Doom damals also besiegt worden. Krent hat das Ding übernommen und das Problem war aber jetzt im Prinzip, dass Doom nichts weiter war als im Prinzip versiegelt. So, das ist eigentlich alles, ja. Am Ende wurden dann noch diese 7 Helden wurden noch eingesetzt als Wächter über diese verschiedenen Bereiche der Unterwelt, über Krents Reich. Und Krent übernahm im Prinzip einfach die Kontrolle über die Aufgaben von Doom. Ja, so wie man es immer hatte. Das heißt, wir haben dasselbe Spiel, wie wir es letzte Woche schon besprochen haben, dass praktisch ein Gott einen anderen Gott niederringt, die Kraft übernimmt und dadurch auch die Domänen übernimmt und auch diese Aufgaben. Ja, das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du WoW gespielt hast, ich weiß nicht, ob es der, ich glaube, der Lichtking war es immer mit diesem Helm, der praktisch die Unterwelt versiegelt hält, ne? Und dort praktisch die Seelen rüberführt. Weiß ich auch, ob du WoW gespielt hast.
Nee, habe ich nie gespielt. Okay, gut.
Aber genau, und auf jeden Fall muss praktisch immer einer diesen Helm tragen. Und ich glaube, jetzt zu Shadowbringers hin ist es so, dass praktisch der Helm zerbrochen wurde, damit auch das Tor zur Unterwelt geöffnet wurde. Ja, also das so habe ich nicht mitbekommen als Cinematic. Ja, genau. Und das ist praktisch dieses Ding. Auf jeden Fall ist der versiegelt. Ja, und das Spannende ist jetzt, dass im Prinzip Doom die ganze Zeit über trotzdem aus der Unterwelt Kraft zieht. Ja, so ein bisschen wie alle anderen Götter, die nun versiegelt sind, über die so eine Art Power-Level, was immer wieder aufgesogen wird. Das ist so ein bisschen ähnlich wie bei den Altrachen, sprechen wir auch mal drüber. Das heißt im Prinzip, immer wenn eine Kreatur in der Unterwelt gestorben ist, hat praktisch Doom Kraft davon bekommen. Ja, so ein bisschen Energie, also praktisch das Aufsaugen der Flüsse. Und wir können ja vielleicht darüber sprechen, was im Prinzip dann passiert ist im nächsten Step. Was ist nämlich als nächstes passiert dann, nachdem er so ein bisschen Energie aufgesaugt hatte?
Es ist ja so, dass ein Siegel ja auch nicht unendlich lange hält. Und natürlich, wenn Doom stärker wird, dann kann das unter anderem passieren, dass er ausbricht oder droht auszubrechen. Das ist jetzt nicht einmal passiert, auch bei Erber dann später. Und dann kam es unter anderem dazu, dass, kommen da auch später noch dazu, dass Doom sich dann mit Abaddon und Menzies, also dem Bruder oder Halbbruder von Balthasar, verbündet hat und die quasi so eine Allianz gebildet haben, was Doom auch zugute kam, weil er konnte quasi das erste Mal dann wieder versuchen auszubrechen. Mhm. Und da hatte Krent dann alle Hände voll zu tun und sie mussten ihn dann wieder neu versiegeln und dann diesmal Doppelklebeband drauf machen, dass er nicht ausbrechen kann. Aber auch das war natürlich nicht endgültig, denn wie wir in GW2 wissen, ist Doom ja quasi komplett erneut ausgebrochen aus seinem Siegel in Wing 5. Das dreht sich ja komplett darum, um diese ganze Geschichte mit Desmina und dem Fluss der Seelen und Doom. Wie er aus seinem Siegel ausgebrochen ist, Desmina korrumpiert hat, also die erste Priesterin von Krent, sie korrumpiert hat. Sie mussten wir dann als Gruppe quasi auf unsere Seite zurückholen. Dann mussten wir den Fluss entlang und dann am Ende gegen Doom kämpfen, ne? Der da auf seinem Thron saß. Und während diesem Kampf, diesem Raid-Kampf, ist es dann auch passiert, dass diese Schnitter, die damals schon bei Grant waren, bei uns dann in unserem Kampf sind die, ich weiß gar nicht, ich glaube, es hieß, sie sind verschwunden, aber ich gehe mal davon aus, dass sie alle gestorben sind. Mhm. Das heißt, diese 7 Schnitter gibt es nicht mehr. Wir mussten dann an der Stelle der Schnitter quasi diesen Platz einnehmen und dann Doom versiegeln mit Hilfe von Desminas neuem Siegel, sodass er quasi jetzt angeblich endgültig versiegelt worden ist. Die Schnitter sind nicht mehr da, dafür haben wir jetzt quasi die Rolle übernommen als Raider. Und dieses neue Siegel hat Doom eben wieder eingesperrt. Das ist quasi jetzt das Ende von Doom zu heutigem Standpunkt.
Ja, genau. Und ganz wichtige Sache noch, ganz, ganz entscheidend ist natürlich der Punkt, dass im Prinzip also, das bei Doom ist so ein bisschen, die Geschichte ist so ein bisschen, ja, ich sage jetzt mal, repetitiv auch langweilig, weil einfach nur immer dieses erste Beispiel einfach versiegelt, kriegt Energie, bricht kurz aus, wird wieder versiegelt, bekommt Energie, bricht wieder aus. Und ist immer das Gleiche, das heißt aber natürlich, Doom ist im Prinzip jemand, so ein bisschen wie auch bei Abaddon, der scheinbar auch durch das, vielleicht auch durch das Aufsaugen der Magie, der Energie, relativ, ich sage jetzt mal, harsch und brutal auch in seinen aussagen wollte, auch in seinem Plan. Das heißt, als er dann praktisch ausbrechen wollte zum ersten Mal, wollte er auch, das war sein Plan, die ganze Menschheit vernichten. Das heißt, sein Plan war nicht nur zu sagen, ich möchte herrschen, ich möchte einfach alle töten. Ja, er möchte einfach praktisch sozusagen, es ist ja schön, wenn ihr alle irgendwelche Legenden habt, irgendwelche Schicksals, Vorhersehungen etc. Die einzige Vorhersehung, die gilt, ist der Tod. Der Tod kommt und ich bringe den Tod, bam, ich komme raus. Und was er auf jeden Fall gemacht hat, das ist vielleicht ganz spannend, ist auf jeden Fall, dass er irgendwann, das war praktisch noch zu Zeiten von GW1, ja, dass er dann wirklich auch die Reaper alle gefangen genommen hat. Das heißt, er hat die ganze Unterwelt übernommen. Wieder.
Den größten Teil hat
genau,
er
übernommen, genau. Und muss halt dazu sagen, dass dann im Prinzip auch Doom sozusagen mit der Hilfe, das hast du schon gesagt, von Abaddon und Menzies auch wirklich so ein bisschen mehr Kraft bekam, aber er kam die wirklich wieder zum Ausbrechen. Und was vielleicht ganz spannend ist auf jeden Fall, dass Doom auch so ein bisschen, ich sage jetzt mal, stiefmütterlich behandelt wird. Ja, also meiner Meinung nach auch so einer der Götter, der überhaupt keine wirklichen Geschichtsfetzen hat, also ich weiß nicht, von dem gibt es nämlich mal irgendwelche Überlieferungen, die spannend sind, also überhaupt nichts eigentlich. Okay. Ist vielleicht ein bisschen schade, aber ganz ehrlich, ist halt auch ganz einfach der Gott des Todes. Ich meine, das hat halt auch schon so von sich aus schon aufgrund der Domänen einfach keinen großen Inhalt, ne? Ich meine, der herrscht halt über die Toten. Was vielleicht spannend ist, ist überhaupt generell bei dem Thema Tod eigentlich bei Tyria so ein Verständnis von, man führt die Toten sanft in die Nachwelt, sage ich mal. Und das ist halt, Doom ist halt so komplett das Gegenteil, weshalb er vermutlich auch nicht in diese Welt gepasst hat am Ende, weil er im Prinzip einfach alle akkumuliert hat, kann man sagen. Ja. Und ja, schön fressen ist natürlich geil, weil es steigert das Power-Level. Ja, ansonsten gibt es zu Doom, glaube ich, wenig zu sagen. Nee. Man kann eben auch da nur eins wieder festhalten am Ende, dass aus irgendeinem Grund auch hier Doom nicht wirklich tot ist. Auch jetzt nicht. Also, wenn man den Raid spielt, ja, der Raid ist ja zum Teil auch wirklich mal ein Geschichtsteil, der gar nicht mal so unwichtig ist, versiegelt man wieder den Gott, die Essenz des Gottes in so einem letzten Gefängnis. Das soll jetzt angeblich richtig halten, aber ich muss ehrlich sagen, also das ist halt wieder kein Vernichten. Ne? Das heißt, auch hier ist es so nach dem Motto, wir töten zwar den Gott, aber damit praktisch die Energie nicht irgendwo rein muss, versiegeln wir einfach die Energie und lassen die dort. Sozusagen, ja, weil ich glaube, es gibt auch jetzt, sagen die irgendwas über den Tod eigentlich nicht, ne? Also es, glaube ich, geht wirklich
über
nur...
Über den Tod eines Gottes oder über Dooms Tod, oder?
Ne, über Dooms Tod, ich glaube, wir töten ihn noch nicht wirklich, ich glaube, es wird
nee,
auch...
Nee, wir töten ihn auf keinen Fall, wir versiegeln ihn einfach nur.
Ja, auf jeden Fall ist das immer so eine Sache, da frage ich mich, also das ist halt so ein Thema, das zieht sich durch, das ist euch vielleicht schon aufgefallen, auch den Zuhörern, das heißt auch im ersten Teil schon, dass dieses Versiegeln von Energie kommt immer und immer wieder. Ja, das ist so ein ganz, ganz typisches Motiv, was eben natürlich immer diese Konflikte auch relativ schwierig macht, weil du immer weißt, wenn du praktisch jetzt den Gegner tötest, von dieser Macht wäre der Tod eine richtig krasse, schlimme Folge für das gesamte Land, deshalb darf man den eigentlich nicht töten und versiegelt ihn nur, bla bla bla.
Genau, versiegeln ist wahrscheinlich einfach die bessere Option in dem Fall. Ja. Zumal ja Grant da, als wir den Raid gespielt haben, gar nicht mehr zugange war. Das heißt, wir hatten gar nicht mehr diese Kraft, die Grant damals hat. Wir hatten seine Schnitter und da haben wir ja gesehen, dass sie jetzt auch nicht so viel ausrichten konnten und sonst nur das Wiener, die ja jetzt quasi anstelle von Grant über die Unterwelt herrscht.
Ja.
Und wir hatten vermutlich auch selbst einfach nicht die Kraft, Doom jetzt zu töten. Das haben wir ja bei Balthasar auch nur durch die Plot-Armor mit Irene geschafft. Deswegen ist wahrscheinlich einfach, wie wir schon, jetzt, wenn wir jetzt auf die Drachen rüberschauen, da gesagt haben, dass vielleicht die Welt auch ins Ungleichgewicht gerät, wenn man einen Gott tötet. Das kann da vielleicht ja auch so sein, wie mit den Drachen. Dass es einfach schlauer ist, den Gott zu versiegeln und dann irgendwie in 5000 Jahren mit dem wieder zu kämpfen, weil man weiß, okay, man handelt jetzt zwei oder dreimal versiegelt, man schafft das ein viertes Mal auch noch.
Hm.
Anstatt den zu töten und dann muss man irgendwie ein neues Gefäß finden. Wobei die Auswirkung, ich frage mich halt, Doom ist ja nicht wirklich mehr, also er ist ja kein Gott mehr in der Hinsicht, weil Grant ja den Platz übernommen hat, aber er hat ja trotzdem noch irgendwelche Kräfte.
Ja.
Was mit denen passiert, falls er sterben würde. Er hat ja keine Domäne mehr abzugeben. Also dieses Konzept von, wenn ein Gott stirbt, kriegt der Nachfolger die ganzen Domänen oder Kraft. Das gibt es ja bei Doom gar nicht mehr.
Ja, genau. Und wie gesagt, und Krentwiger wiederum ist ja dann auch verschwunden. Das heißt, da ist das Kapitel des Todes auch weg. Das heißt, wir haben auch auf der Welt eigentlich gerade keinen Herrn mehr, also keinen Gott zumindest, der echt auch physisch irgendwo auf der Erde ist. Und genauso wie bei Doom gibt es eben auch, wie gesagt, auch bei Krent nicht wirklich viel zu erzählen. Ich möchte nur noch eine Sache, um das Thema abzuschließen, vortragen. Das ist nochmal diese Inschrift von Krent. Die auch ein bisschen sich auf das Mina bezieht. Und wie gesagt, das Coole ist, dass ihr hier auch wirklich mal einen Gott aktiv bekämpfen könnt. Das heißt, wenn ihr den Raid Ring 5 macht, ist leider auch der schwierigste Raid Ring, wenn man ehrlich ist, mit dem Doomfight, dann könnt ihr auch wirklich den Gott bekämpfen. Und in den Schriften von Krent, also so 48 vorm Exodus, das heißt auch wirklich in der Zeit, in der er Doom gestürzt hat, steht geschrieben, dann kam die von ihrem Volk verachtete und ausgestoßene Desmina. Und in ihrem Kummer und Elend verfluchte Desmina die Götter dafür, all jene aufgegeben zu haben, die wie sie selbst Macht und Ehrgeiz bewunderten. Und sie fragte, wo ist der Gott, dem ich mich in ewiger Hingabe weihen kann? Wo ist der Gott, von dem ich Rache gegen all jene erflehen kann, die mich verachten? Und es erbebte die Erde tief unter ihr, und mit einem schrecklichen Knirschen tat sich ein Spalt auf. Der Boden wurde weiß von Frost und Eis, und die gefrorene Erde spuckte die verrottende, knochigen Diener von Krent aus. Dann erschien ihr der Gott höchst selbst und hieß das Mädchen mit ausgestreckten Knochenhänden in seiner Herde willkommen. Und er sagte, ich bin dein Gott, folge mir, wohin ich dich auch führe, komme, wann immer ich dich rufe, und ich mache dich zur Herrin über die verrottenden Kadaver der Toten. Und Desmina schwor Treue bis zu ihrem Tod und darüber hinaus und wurde so zur ersten Anhängerin des Gottes. Ja, also hier ganz klar auch nochmal der Hinweis auf dieses Frostthema. Auch wenn wir die Necros spielen, haben wir ja Frost und Eis als Thema, wenn es um die Elite-Fertigkeiten geht, zum Beispiel vom Schnitter. Und haben da im Prinzip einen ganz, ganz klaren Bezug auch zu der Geschichte. Ja, Doom und Krent. Wir bewegen uns mal aus dem Totenreich weg, so gut es geht weg. Denn eigentlich ist der nächste Gott, und ich würde jetzt gleich mit unserem aller Liebling Abaddon weitermachen, eigentlich der Gott, der eigentlich auch, gerade auch wegen des Namens Abaddon, ja, ich meine, man kennt ihn vielleicht aus der Realität, aus der Religion Abaddon als einer der Dämonen, als einer der gefallenen Engel, der natürlich auch irgendwie sowas damit zu tun hat. Und ja, würde ich sagen, wir beginnen mal mit unserer sehr ausführlichen Geschichte, weil Abaddon ist eigentlich so eine Sache, eigentlich könnte man über Abaddon einen ganzen Podcast machen. Ja, ja. Also Abaddon ist wirklich ein riesiges Thema, ein riesiges Problem, riesiger Problemfall, möchte ich fast sagen. So dieses eine Kind, was immer Scheiße baut. Ja, ganz kurz auch hier nochmal. Wir haben ja letztes Mal drüber gesprochen schon. Abaddon, auf deiner Beliebtheitsskala, Franz, was sagst du? Wo steht Abaddon? Oder was sind seine Vorzüge?
Seine Vorzüge sind halt natürlich das Aussehen, das Element Wasser, was er hatte. Natürlich dieses Edgelord-Thema, was du letztes Mal auch schon angesprochen hast. Das spricht natürlich alles für Abaddon. Wenn ich ihn tatsächlich noch so zu den Göttern zählen müsste, dann wäre er auf Platz 2. Er geht trotzdem nicht über Lissa drüber, aber ansonsten steht er schon recht weit oben. Ich find's einfach super interessant, das Aussehen, die Geschichte drumherum, gerade als ich GW1 nachgespielt habe, mit was der ja alles verstrickt war und wofür er schlussendlich verantwortlich war, ist ja, also mindblown, als ich gemerkt habe, so, oh Gott, er hat ja quasi alles verursacht, was dann auch in GW2 da noch seine Spuren hinterlassen hat.
Also wir können ja vielleicht gleich mal sagen, bevor wir jetzt über die Geschichte von ihm sprechen, wenn ihr GW1 spielt und GW2 spielt, ist alles, was passiert, eigentlich von Abaddon verursacht. Punkt. Also alles, was ihr, auch gerade die Add-ons, also Nightfall und Factions, die ersten beiden natürlich dann auch das Erwachen von Primordus, das heißt auch irgendwo Eye of the North, dann auch GW2, alles wurde praktisch von Abaddon nicht inszeniert, aber zumindest initialisiert. Und das ist schon ziemlich krass und zeigt eben auch seine unglaubliche Macht und seine unglaubliche, ich sage jetzt mal, frage es jetzt, wie weit es geplant war, aber auf jeden Fall ist praktisch alles eine Kettenreaktion, wenn man so möchte. Ja, ich mache einen ganz kurzen Einstieg erstmal wieder. Franz, ja. Das ist ja unser aller Liebling. Du kommst einfach wieder rein, wenn du willst. Also wir wissen erstmal, Abaddon war also der Gott des Wassers und der Geheimnisse, ja. Ist übrigens heute, und das ist eine sehr spannende Sache, in der Abtei Domant wird er immer noch als Hüter der Geheimnisse auch ein bisschen verehrt, hat sogar dort eine Statue. Ja, das heißt, wenn ihr heute noch die Living Story 3, Entschuldigung, 2 ist es schon, 2 ist es schon, ja. In der 2-Episode, jetzt muss ich ganz kurz, das ist Arcanum, dürfte die 6. Episode sein, aber ich glaube, du siehst den auch schon mal früher. Ich glaube, du bist in der 5. oder 4. auch schon mal drin. Ja,
man geht mehrmals in
die. Ja, genau, und da habt ihr auf jeden Fall diese Statue von ihm, er ist praktisch der Hüter der Geheimnisse und wird halt noch immer sozusagen, es gibt ja sogar so zum Teil noch Leute, die ihn sozusagen als Märtyrer bezeichnen. Als Märtyrergott, der sich sozusagen gegen die anderen gestellt hat, weil er hatte eigentlich recht. Also so dieses, ey, das war eigentlich der Rebell. Ja, und hätte man ihn machen lassen, wäre das alles gar nicht so schlimm geworden. Deshalb ist es so ein bisschen schwierig. Auf jeden Fall, dieser Gott von Wasser und der Geheimnis ist deshalb auch für mich so einer meiner Lieblingsgötter, weil einfach Wasser und Tiefen, es ist ja auch so ein bisschen dieses, diese Dualität, diese Tiefe von Wasser, gleichzeitig die Tiefe von Geheimnissen, die Tiefe von Wissen, das passt ja super gut, macht den Charakter auch super, super spannend und man muss bei ihm ganz einfach eins wissen, wir springen einfach mal zu dem Punkt, wo wir einfach letztes Mal stehen geblieben waren, er bekam die Aufgabe, den Rassen von Tyria Magie zu bringen. So, das bedeutet, die Aufgabe war erstmal von ihm, weil er scheinbar auch der Mächtigste war. Er konnte es scheinbar steuern und sein Magie bereitstellen, sein sehr, sehr, ich sage zwar großzügiges Magie bereitstellen, führte halt dazu, dass wir diesen ganzen Krieg bekamen, dass sich Rassen bekämpft haben. Ihr kennt das ja, wenn Menschen was bekommen, wollen sie mehr Macht schaffen, nur noch mehr Macht. Und entsprechend hat sich King Doric, ja, König Doric, ja am Ende dann dem entgegengestellt, hat dann praktisch eins gesagt, hey, pass mal auf, Twainer, ganz ehrlich, ihr müsst das bitte stoppen. Deshalb wurden die Bloodstones, ja, die Blutsteine, ich sag's immer auf beide Arten, weil vielleicht die einen oder anderen nur den englischen Namen kennen, die wurden erschaffen und die Magie darin versiegelt. Übrigens auch nochmal ganz, ganz spannend, über die Blutsteine werden wir auch nochmal sprechen. Die wurden versiegelt mit dem Blut von König Doric, das heißt, seine Blutlinie sollten die Wächter der Blutsteine sein. Das nur mal so als kleiner Hinweis für die Zukunft mal gleich merken. Auf jeden Fall sind wir jetzt an dem Stand in der Geschichte wieder. Abaddon hat das gemacht. Dann haben die Götter, also seine ganzen, ich sage jetzt mal nicht Geschwister, aber zumindest seine ganzen Götter, Arbeitskollegen haben praktisch gesagt, pass mal auf, es ist halt auch so dumm, ne? Dieses, ja, mach das mal, du machst es nicht richtig, wir machen es mal ganz anders. Ja, warum lasst es mich überhaupt machen? Ja, da wäre ich natürlich, ich wäre auch wütend, ganz ehrlich. Wenn ich Abaddon wäre, ich wäre auch wütend.
Er hat es ja auch nicht nur den Menschen gegeben, er hat es ja allen Rassen gegeben. Das war, glaube ich, der Punkt, was Dwayne zum Beispiel nicht so geil fand.
Ja, und nee, aber guck mal, der Punkt war, also wenn ich die Geschichte richtig verstehe, dass nicht mal die Götter das gemerkt haben, sondern Doric selbst kam es zu Götter und hat gesagt, ja, genau. Leute, ja, Leute, seht ihr das nicht? Hallo? Ja,
dudes. Weil die ganzen anderen Rassen von Abaddon so viel Magie bekommen haben, dass sie dann quasi gegen die Menschen gegangen sind. Und dann hat Doric gesagt so, ja, Magie ist ja cool, aber das wollte ich jetzt auch nicht.
Das wollte ich jetzt auch nicht, yo. So, und auf jeden Fall, das habe ich ja letztes Mal schon erzählt, da waren wir ja ein bisschen dabei, das ist ja die GW1-Story im Prinzip, die man kennen muss, oder die Vorgeschichte. Dann war es so, dass seine Anhänger, die Margonite, haben im Prinzip den Tempel in Elona, der sechs Götter, komplett dem Erdboden gleich gemacht. Und daraufhin haben die Vergessenen haben im Prinzip den Krieg erklärt, und zwar den Margonitern, und es gab diesen krassen Krieg auf dem Wasser und die Vergessenen. Übrigens, das ist auch ganz spannend, dass die Schlangenwesen, die Vergessenen, eine große Flotte hatten, ist eigentlich auch irgendwie komisch. Ich dachte immer erst, die würden vielleicht ganz einfach so im Wasser kämpfen können, weißt du, ohne dass sie ein Schiff brauchen. Aber scheinbar waren Flotten damals der heiße Scheiß. Und auf jeden Fall gab es diesen Krieg und der krasse Umbruch, das heißt, dieses Aufwachen von Abaddon geschieht jetzt, das haben wir ja letztes Mal schon so gesagt, dass im Prinzip der Werteherr Yadot, das heißt sozusagen das ist der General, der Anführer der Margoniter, also der Oberste seiner Anhänger, er flehte letztlich doch bitte den Rat und eben nochmal die Unterstützung für Abaddon, der war nämlich untergetaucht. Da waren wir ja stehen geblieben letztes Mal. Ja, so, wir gehen jetzt mal ein bisschen ins Detail rein. Wir beginnen einfach mal mit dem Wirken von Abaddon, indem ich jetzt mal davon spreche, von den Schriften von Abaddon. Das heißt, ein Jahr vor dem Exodus gibt es folgende Aufzeichnungen. Und so geschah es, dass Yadot aus seiner Heimat vertrieben und verfolgt von den gnadenlosen vergessenen Armeen Zuflucht suchte inmitten der kühlen Nebel des Kristallmeeres. Das ist übrigens das Meer, was wir heute kennen als Crystal Desert, war vorher der Crystal Ocean oder die Crystal Sea, das heißt ein Ozean. Unzählige Wochen vergingen, ohne dass etwas anderes zu sehen war als die immer gleichen Wellen eines endlosen Ozeans. Am 51. Tag der Reise zog eine düstere Erscheinung auf. Die unverkennbaren Silhouetten vergessener Kriegsschiffe manifestierten sich am flimmernden Rande des Horizonts. Das bedeutet, die Vergessenen hatten ihn im Prinzip gefunden, den Yadot, den letzten praktisch der Margonite oder einen der letzten. Und Yadot betete, Abaddon, Herr der ewigen Tiefen, Hüter der Geheimnisse, öffnet meine Augen und erfüllt mich mit dem Wissen des Abgrunds, auf das ich meine Feinde zerschmettern und auf den Grund des Ozeans schicken kann. Da zog eine unheilvolle Stille auf. Der dämmerige Himmel zerbarst und Sterne hagelten herab auf die vergessene Armada. Die See begann zu kochen und es öffnete sich ein tiefer Schlund. Ein Mahlstrom, der sogar das Licht verschluckte und der Himmel war schwarz und leer. Und es erhielt Yadot, auserwählter Abadons, der erste Magoniter, seine Magie. So, das ist im Prinzip der Grund für am Ende auch den Kampf der Götter gegen Abaddon, denn Abaddon tritt auf den Plan. Abaddon sagt sich, jetzt reicht's mir. Wir vernichten erstmal die ganzen Vergessenen und ich mache meine Magoniter zu irgendwelchen Dämonenwesen. Dazu nochmal ganz kurz meine persönliche Meinung. Die Magoniter sehen einfach super geil aus. Magoniter, bestes Volk der Welt. Diese Augen, dieses, ganz ehrlich, diese Mischung, die sehen halt irgendwie super nice aus, finde ich. Oder?
Auch abwechslungsreich tatsächlich.
Ja, stimmt. Ja, ein bisschen, auch ein bisschen eklig.
Ja, wenig eklig.
Ja, und auf jeden Fall geht es nochmal darum, dass im Prinzip Abaddon auf den Plan tritt und mit seinen Magonitern eigentlich die ganze Welt in das Unheil stürzen möchte. Und jetzt folgendes geschieht. Nämlich was geschieht, hatten wir ja letztes Mal schon. Wir haben diesen Kampf der Götter gegen Abaddon. Und das ist übrigens auch ganz, ganz spannend. Bei dem Kampf wird diese See zu einer Wüste und man sagt sogar, dass Abaddon dabei praktisch seine körperliche Form verloren hat. Das heißt, wer weiß, was wir später dann haben, GB1, der weiß, dass wir gegen den Kopf und die Hände von ihm kämpfen und der Kampf war aber so krass, dass im Prinzip ein Stück von seiner göttlichen Erscheinung im Prinzip verpufft ist. Ja, also so sozusagen aufgelöst wurde. Ich gehe davon aus, so ein bisschen so, als hätte man im Prinzip einen Teil von seinem Körper pulverisiert, so ein bisschen wie bei, wie heißt du nochmal? Voldemort, weißt du?
Ja,
also praktisch seine Essenz ist übrig geblieben in ein paar Teilen, aber der Rest wurde im Prinzip vernichtet. Und das Spannende auch hier, und das ist halt wieder so ein Ding, das ist genau das gleiche Spiel. Er wurde im Prinzip, hat dann diesen Tempel der sechs Götter, um den es vorhin ging, die Magoniter kaputt gemacht haben. Dort wurde er auch getötet oder zumindest besiegt. Nach unten in das Reich der, das muss ich ganz überlegen, bei ihm war es das Reich der Qual. Ja, ins Reich der Qual geschmettert und dort im Prinzip angekettet. Das bedeutet auch hier, und das ist halt wieder so ein Ding, die Götter konnten ihn nicht vernichten. Ja, das heißt, sie haben den wiederum angekettet. Wer hat die Ketten gemacht? Weißt du es, Franz?
Balthasar.
Jo, Balthasar, natürlich der Schmiedemeister.
Richtiges Karma, dass er dann auch
hat. Jo, und also Balthasar, das bemerken wir uns mal. Balthasar also ist der Typ, der also am Ende die Ketten macht. Und der gute Abaddon wird jetzt im Reich der Qual, das kennen vor allem GW1-Spieler, angekettet.
So. Er hat ja den Tempel der Sechs, als er in dieses Reich verbannt worden ist, meines Wissens nach, glaube ich, auch mitgerissen oder Teile davon mitgerissen.
Habe ich gerade gesagt, ja, genau. Der hat also, ja. Genau, der wurde dort noch praktisch, also sozusagen kann man sagen, es hat sich der Boden aufgetan und er hat im Prinzip das alles mit unten gerissen. Dort, wo praktisch der Tempel der Sechs auch war, der war jetzt mit unten in dem Reich der Qual und was man gemacht hat, war im Prinzip, man hat ihn nicht nur angekettet, man hat ihn auch noch versiegelt mit 8 Toren. Und es ist halt super krass, wenn man sich überlegt, was die alles geschaffen haben, um seine Macht zu, ich sage jetzt mal, zu unterdrücken, ja. Und nochmal, man hat ihn trotzdem nicht getötet. Und das hat man dann noch eins gemacht, man hat die Vergessenen genommen, noch ein bisschen als Wächter aufgestellt, hier passt mal auf. Aber trotzdem war eigentlich schon klar in dem Moment, dass es wiederum kein Ende hat. Was jetzt natürlich das Doofe ist, meiner Meinung nach, ist einfach, sie ketten den Stärksten dieser Götter an in so einem Reich. Und was machen sie?
Sie gehen einfach weg.
Es kommt also zu Exodus. Das heißt, der Kampf gegen die Götter war ein Jahr vor dem Exodus. Das heißt, die kämpfen gegen Abaddon, sperren ihn in ins Reich der Qual und hauen einfach ab.
Dann haben sie erstmal Urlaub gebraucht.
So hat der Motto. Und auf jeden Fall ist das halt so ein Ding, wo ich sage, ist halt ziemlich, ziemlich krass, wenn man sich überlegt, dass die einfach dieses mächtige Wesen, dass sie auch noch für dieses Wesen zum Bewachen das Volk abstellen, was von diesem Wesen fast getötet wurde, komplett vernichtet wurde, ist halt irgendwie ein bisschen komisch. Also keine Ahnung. Und hier habe ich mich halt wirklich wieder gefragt, sie haben ja später im Prinzip, ist ja Komir dann zu Abaddons Nachfolger geworden. Warum war es nicht möglich, irgendeinen Menschen zu nehmen, Abaddon zu töten, dem die Energie zu geben und dann mit dem neuen Gott auch wegzufahren? Warum musste man ihn versiegeln? Also was ich mich halt immer gefragt habe, ob es schon damals im Prinzip eine Vorsehung gab, dass er bleiben muss auf der Welt, um irgendwas in Gang zu setzen. Ich weiß nicht, das ist halt für mich persönlich, ist das keine Logik der Götter, ja?
Vielleicht ist es aber auch so, also vielleicht erstens hätten sie ihn gar nicht töten können, wenn sie gewollt hätten, auch wenn sie wollten. Und zweitens ist es vielleicht auch so, dass wenn jetzt quasi sie jetzt einen x-beliebigen Menschen nehmen und den zum neuen Gott machen und dann trotzdem abhauen, vielleicht ist es nicht möglich. Vielleicht muss eine neue Gottheit oder ein neuer Menschengott, in dem Fall ein Mensch, der zum Gott wird, eine gewisse Weile auf der Erde verweilen und quasi lernen. Also Komi musste ja, oder ist ja auch länger zurückgeblieben, weil sie diese Verbindung noch
hatte. Darf ich das ganz kurz sagen? Sie ist wirklich zurückgeblieben, ja. Hast du recht. Auch geistig.
weil sie ja noch diese Verbindung zu den Menschen hatten. Vielleicht wussten die Götter, dass wenn sie das Gleiche oder jetzt schon machen, dass sie dann nicht in ihren Urlaub gehen können, den sie so lange geplant haben. Und deswegen hatten sie das einfach nicht gemacht. Oder ja, vielleicht wollten sie ja auch, dass Abaddon wieder eine Chance hat, auszubrechen. Vielleicht wollten die ja irgendwie noch ein bisschen Spannung reinbringen. Ich weiß es nicht. Was aber ein Funfact ist, zu der Zeit, als also es ist so eine elonische Mythe, dass zu der Zeit, als Abaddon quasi besiegt worden ist und in Ketten gelegt worden ist, waren die Hyänen, also dein Lieblingstier, Hyäne.
Das ist kein Wort, Hyäne. Wer kommt auf die Idee, Hyäne?
Okay. Die waren zu der Zeit tatsächlich, also laut dieser Mythe eben auch zugange und haben zugesehen, wie Abaddon besiegt worden ist. Und deswegen sagt man, dass Hyänen lachen, weil sie quasi bis heute noch über Abaddon lachen,
das dass ist so eine geile Geschichte.
Gefangen genommen wird. Das ist einfach so eine kleine Geschichte aus Leona.
Und du bist einfach ein Gott und die Hyänen setzen daneben, ah, guck dir den Idioten an. Jetzt ist er angekettet. Und stell dir vor, die ganze Art der Hyänen lacht einfach nur, weil du in Ketten gelegt wurdest. Ja. Das ist auch ein bisschen peinlich, naja. Ja, genau. Und das ist im Prinzip der Punkt, an dem wir, also jetzt für euch als Zuhörer, in dem wir in Gitus 1 einsteigen. Das heißt, alles, was wir jetzt zuvor erzählt haben, das ist außerhalb der Spielerwahrnehmung im Prinzip geschehen. Ich meine, ganz viel geschieht außerhalb der Spielerwahrnehmung, aber das ist im Prinzip der Start dann für Gitus 1. Und jetzt in Gitus 1 wird Abaddon erst so richtig, richtig aktiv in Bezug auf unsere Welt, auf unsere Spielwelt. Das bedeutet, Abaddon, und das ist jetzt so ein Ding, das bekommt man im Prinzip wirklich erst am Ende auch der Add-ons mit. Abaddon wird im Prinzip zum Antagonisten der gesamten, ich sage jetzt mal, der gesamten Trilogie um Prophecies. Ja, ja. Das heißt, wir besprechen das jetzt mal ganz kurz, vielleicht auch relativ ausführlich, weil im Prinzip ist jeder Part, über den wir jetzt sprechen, eigentlich nochmal Gegenstand auch eines eigenen Podcastes. Dennoch werden wir das jetzt mal so ein bisschen ansprechen. Das heißt, jede Geschichte, sowohl die Factions-Geschichte, als auch die Prophecies-Geschichte, als auch die Nightfall-Geschichte, als auch die Eye of the North-Geschichte, wurde von Abaddon mit in die Wege geleitet. Fangen wir einfach mal an, vielleicht mit dem ersten Punkt. Und zwar eine ganz wichtige Sache, und das ist natürlich so ein Ding, da sprechen wir einfach mal drüber, weil das im Prinzip auch schon frühzeitig geschieht. Das ist der Punkt mit dem Niedergang von Ur. So, die ein oder anderen wissen vielleicht, was mit Ur passiert ist. Zu Beginn von Gitus 2 hebt ja Saitan Ur aus dem Meer wieder empor. Ur aus dem Meer empor. Geil, oder? Der war ungeplant, der war nicht schlecht. Auf jeden Fall musste Ur natürlich dazu erst einmal versenkt werden. Logischerweise. Und der gute Visier Kilbron, ich weiß nicht, ob ich ihn richtig ausspreche, ich spreche ihn immer falsch aus. Kilbron, ja. Der tritt ja praktisch in Guild Wars 1 in Prophecies als Licht auf, als Untoter. Und dieser Prophecies, Visier Kilbron, ist der Dude wiederum, der im Prinzip Ur auch versenkt hat. Vielleicht, ich weiß nicht, ob du es gespielt hast, ich frage dich trotzdem mal.
Mit der Schriftrolle.
Genau, das, vielleicht kannst du...
Da gab ja auch die eine Mission, da war ja noch kein Licht. Wo er quasi draus vorgelesen hat und was dann dafür gesorgt hat, dass Ohr versunken ist.
Willst du zu kurz was sagen oder soll ich?
Ich dachte, du willst.
Nö, ich wollte dir gerade das Zepter geben.
Achso, ja, tatsächlich ist ja von den Machenschaften, die aber dann ja quasi verrichtet hat, ist es ja, glaube ich, eher eine der letzten. Vom Zeitstrang her, ich glaube, das war 1071 nach dem Exodus, mit dem Ohr versenken. Also es ist ja so, dass Visier Kilbron, den haben wir in GW1 als normalen, weiß nicht was, Priester oder eben so einen wichtigen Menschen da getroffen. Der wurde quasi von einem Menschen oder einem orianischen Einwohner, ich glaube Terik oder so hieß der.
Ja,
genau. Ganz genau, manipuliert, das ist quasi bei dieser Invasion der Char, also Char und Menschen hatten ja früher einen riesengroßen Konflikt. Und die Char waren gerade dabei, die Menschen zu besiegen oder eben zu überfallen. Und der Vizier Kilbron wurde eben dazu genötigt oder gedrängt oder hatte keine andere Wahl mehr, die aus diesen alten Folianten zu lesen. Und durch diesen Zauber ist es dann eben passiert, dass diese Katastrophe von Ohr zustande gekommen ist und Ohr deswegen versunken ist. Und wie du schon gesagt hast, man hat am Anfang noch gedacht, okay, dumm gelaufen, dass er durchgelesen hat, aber am Ende hat sich halt rausgestellt, dass dieser Bewohner von Ohr in Wirklichkeit ein Dämon von Abaddon war, halt einfach nur in also quasi verkleidet als Dorfbewohner. Und das ist schon richtig krass, wie weit gestrickt seine Fäden eigentlich sind. Quasi Abaddon ist ja auch ein bisschen so wie eine Spinne designt, dann passt es vielleicht ein bisschen, dass seine Fäden weit reichen.
Mm, ja.
Und neben dieser Ohrkatastrophe hatte er unter anderem zwei andere riesengroße Katastrophen zu verantworten gehabt. Unter anderem eben jetzt, wenn wir schon bei Menschen und Char waren, eben dieses große Feuer, was in Ascalon passiert ist, dafür war er auch verantwortlich, weil Abaddon ja die ehemaligen Götter von den Char, die Titanen, ich weiß nicht, hat er sie erschaffen? Ich glaube, er hat sie erschaffen. Oder zumindest haben die Titanen Abaddon gedient und hat dafür gesorgt, dass die Titanen zu den Char gegangen sind. Die wussten von dort nichts. Die Flammenlegion damals. Die Titanen haben den Kraft gegeben, hier habt ihr ein bisschen Feuer, könnt ihr damit spielen, und die Chars haben natürlich sich verbrannt, haben ganz Ascalon niedergebrannt, und das war, ich glaube, ein Jahr bevor Ohr versunken ist, müsste es gewesen sein, im Zeitstrahl. Dafür war Abaddon eben auch verantwortlich, weil er dafür gesorgt hat, dass die Titanen zu den Chars gehen, von den Chars als Göttern angesehen werden. Die Chars haben ja später dann auch gesagt, Scheiße, was haben wir gemacht? Wir brauchen keine Götter mehr. Haben deswegen dann die Titanen getötet. Kommen wir auch nochmal vielleicht in späteren Podcasts darauf zu sprechen, was vielleicht andere Rassen für Religionen oder Ansichten haben. Und der meiner Meinung nach wichtigste oder für mich spannendste Punkt, für den Abaddon verantwortlich ist oder war ja eigentlich der Jadewind von Kantor.
Warte mal, bevor du dazu kommst, noch eine Sache. Wie ich das jetzt also verstanden habe, nochmal wegen den Titanen auch. Also er hat die, glaube ich, wirklich geschaffen.
Ja,
genau. Ja, also ich
meine, waren auf jeden Fall.
Also auf jeden Fall sind sie Kreaturen. Also im Prinzip hat Abaddon, also jetzt auch noch bei der Geschichte, zu der du gleich kommst, ist Kantor. Ich lasse dir da gerne Scepter, ich weiß, du liebst diese Geschichte.
Ja, alles gut.
Aber Abaddon auf jeden Fall, nochmal ganz kurz zusammengefasst, hat also immer im Prinzip, und das ist ziemlich, ziemlich krass, ist clever genug gewesen, mit einem einzigen Menschen, einem Charakter, einem Dämon, einen anderen Charakter so stark zu beeinflussen, dass der eine Katastrophe heraufbeschwört. Ja, also er war so clever, immer genau dem praktisch zuzureden mit so einem, ich sage jetzt mal, einer Illusion, dass der immer irgendwas kaputt gemacht hat. Ja? Das heißt, wir haben zweimal diese Char-Geschichte, also Prophecy spielen wir ja auch diesen Angriff der Char mit. Wir haben das mit Vizier Kilbron, und jetzt kommt im Prinzip auch was wir, also dieses Jahr, vor allem gerade für die Zuhörer, dieses Jahr im Herbst nochmal, vielleicht auch Folgen davon sehen, denn jetzt kommt der Jadewind in Kantor. Franz, bitteschön.
Genau. Also quasi diese erste Katastrophe war eben der Jadewind, das war 872 dem Exodus.
Genau.
Und zwar gab es da diesen netten Assassin Shiro Tagashi, den wir auch jetzt in GW2 kennen, als Legende des Wiedergängers. Und da gab es auch so eine schöne Cutscene in GW1, dass er quasi bei so einer Wahrsagerin war und die ihm prophezeit hat, dass der Kaiser, also der Emperor da, ich weiß gerade seinen Namen nicht, irgendwas mit A,
ist auch bitte, das ist der Anxian war das. Anxian.
Ja, genau, irgendwie so hieß der.
Kaiser Anxian,
genau. Das wurde eben Shiro prophezeit, dass er quasi hinter Shiro her ist und ihn töten will. Und Shiro damals hat sich gedacht, nein, warum? Das kann ja nicht sein. War ja noch voll loyal am Anfang. Und im Laufe der Geschichte hat man immer weiter gemerkt, okay, fängt ein bisschen an zu zerfallen, seine Loyalität, und auch die Machenschaften, die Shiro dann hinter sich gebracht hat, waren nicht gerade gering. Auf jeden Fall ist es ja dann so weit gekommen, dass dieser besagte Kaiser, der angeblich Shiro töten wollte, Shiro dann quasi zu seinem Bodyguard gemacht hat, zu seiner rechten Hand, weil er eben so ein begnadeter Assassine ist oder war.
Ja.
Und das führte dann eben dazu, dass Shiro quasi jetzt dem Kaiser vorweggekommen ist und ihn dann getötet hat, bevor dieser Kaiser Shiro töten konnte. Natürlich wollte der Kaiser Shiro nicht töten, denn wie sich ganz am Ende rausgestellt hat, man hat auch schon am Anfang der Cutscene gemerkt, als man das zuerst mal gesehen hat, okay, die Wahrsagerin ist ein bisschen shady, aber es war natürlich keine richtige Wahrsagerin oder geschweige denn ein Mensch. Das war natürlich auch wie dann beim Visier Kilbron auch schon. Es war ein Dämon von Abaddon, der quasi dafür gesorgt hat, dass man Shiro manipuliert. Und ich glaube, man kämpft auch gegen den Dämon.
Ja, genau.
Ich weiß gerade nicht mehr ganz
genau. Ja, genau. Der Punkt ist halt auch nochmal der. Dazu kommen wir dann nochmal, auch dann gezielt, auch hier nochmal der Hinweis. Der Abaddon timet es halt genauso, ja, muss man auch mal festhalten, dass praktisch dieser, wie gesagt, wir kommen auch zu der Kanta-Geschichte nochmal ausführlich, nur kurz, er timet es genauso, dass im Prinzip die Kaiserlinie, die wurde also gerade, die Kaiserlinie der Menschen haben wir auch schon letztes Mal besprochen, war also ein ganz, ganz großes Liebling von Tvaena, und gerade während im Prinzip der Kaiser seine zweite Segnung von Tvaena erhält, sozusagen auch die Magie, wird er getötet, wird korrumpiert, und dann dadurch entsteht im Prinzip der Jadewind, weil praktisch durch den Tod von Shiro dann diese ganze Kraft von Abaddon des korrumpierten Tvaena-Magie-Zeugs wird dann praktisch freigelassen, sozusagen genau der Plan von Abaddon umgesetzt. Das heißt, er hat auch zum Teil natürlich, also ein exaktes Timing, wann er Leute so manipuliert, dass sie im Prinzip ausführen, was er plant. Und das ist schon ziemlich, ziemlich krass und zeigt eben auch diese krasse Macht neben seiner Kraft auch noch, wenn es um das Plan geht, auch die Intelligenz. Das heißt, er ist halt nicht so ein dummer Balthasar, der einem einfach haut drauf macht. Ja, ist ja so, sondern der Typ ist halt einfach, der ist so krass, dass er einfach 1000 Jahre lang sitzt, schläft, also das heißt schläft, er ist ja wach und überlegt sich, pass auf, ganz ehrlich, lass mal, genau beim zweiten Blessing von Tvaena, dann wollen wir mal Folgendes machen, Shiro überzeugen, dass er den Kaiser tötet, dann gibt's einen Jadewind, bumm, und ich komme dann irgendwann frei. Das ist halt, also es ist schon krass.
Er ist halt Taktiker, ja.
Ja, es ist schon echt krass, und das ist halt, das macht ihn halt zu so einem richtigen, krassen Superbösewicht. Ja, also wenn man sich das überlegt, dass er praktisch bei jedem Add-on eine Rolle gespielt hat, auch bei GW1, schon super, super stark, also echt jetzt. Ja, wie gesagt, zum Beispiel diese drei Sachen, die wir jetzt besprochen haben gerade, die Abaddon in die Wege leitet, werden wir in einem spezifischen Podcast nochmal besprechen, würde ich ganz einfach meinen. Ja, das passt ganz gut, sind auch sehr umfassende Sachen.
Ja, gerade Kanta.
Genau, und wir kommen jetzt nochmal zu der Zeit praktisch dann, nachdem es geschieht, und was jetzt also passiert im Prinzip, was er macht, um freizukommen. Das bedeutet, was wir natürlich machen, ist eins jetzt, wir sind im Prinzip jetzt in diesem Punkt, wo wir Abaddon auch haben, der versucht, also andere Halbgötter oder zumindest, ich sage jetzt mal, gefallene Götter mit ins Boot zu holen. Das ist jetzt der Moment, in dem er eben auch praktisch seine Arme ausstreckt zu Doom und zu Menzies. Zu Menzies kommen wir gleich nochmal, wenn wir auch über Balthasar sprechen. Das bedeutet, der Punkt war im Prinzip der, ja, das heißt, dass er versucht hat, jetzt praktisch natürlich auch mit dem Versprechen, den anderen Göttern zu helfen, Doom in dem Fall, und wenn sie sozusagen so, dass, ja, dieses Dreiergespann von bösen, wütenden Göttern, die gemeinsam dann praktisch versuchen, ihren Gefängnissen zu entgleiten. Doom aus der Unterwelt, aus dem Gefängnis, Menzies praktisch gegen seinen Bruder Balthasar und Abaddon eben ganz einfach aus dem Gefängnis in dem Reich der Qual. Und was halt ganz, ganz wichtig ist, ist, dass wir als Menschen im Prinzip, während wir also dann GW1 spielen, also auch in Nightfall, eins machen, wir versuchen im Prinzip das Freilassen von ihm zu stoppen von Abaddon, und Abaddon wird im Prinzip versucht rausgelassen zu werden, und ich glaube, es sind drei Siege, drei Tore, die gebrochen sind am Ende, oder sind es vier? Ja,
nee, drei.
Es sind drei.
Barisch ausgeöffnet.
Ja, genau, also drei praktisch von diesen Toren sind schon geöffnet, und wir kommen dann rein und können ihn im Prinzip aufhalten und stoppen damit praktisch das Auferstehen von Abaddon, der im Prinzip dann natürlich dort einfach aus seinem Gefängnis ausbrechen möchte. Ganz wichtige Sache, Und das muss man jetzt nochmal dazu sagen auch, ist bei Abaddon auch der Punkt, dass, das hast du eben schon mal angesprochen, dass Abaddon sehr viele Insektoide, ich sage jetzt mal Merkmale hat, auch seine Dämonen, auch die spätere Form von ihm hat so eine Form. Und das Spannende ist, dass Abaddon in seiner ursprünglichen Gestalt vermutlich anders aussah, als er am Ende aussieht. Das heißt, wir sehen ihn ja schon, wenn er noch humanoid ist, er hatte nur so einen Helm mit solchen Armen dran. Und mehr wird er im Prinzip also auch durch dieses dort unten hängen oder so, korrumpiert er mehr. Und das Spannende ist, diese Korruption, die wir auch später haben, bei den Altrachen, ist scheinbar hier auch so ein Magiestrom, der dazu führt, dass die Götter oder auch diese Wesen, die magisch irgendwo erfüllt sind, auch so ein bisschen sich verändern, auch sich transformieren. Und bei Abaddon gibt es eine kleine Sache, die ist eine ziemliche Trivia-Geschichte, weil sie nicht wirklich im Spiel vorkommt. Und zwar wird behauptet, dass Abaddon selbst seine Kräfte auch von einem Gott hat, der älter ist als er, der praktisch vor ihm gelebt hat. Jetzt ist das Spannende, Franz, du kannst bestimmt auch gleich was dazu sagen, wenn man sich in GW1 aufhält in den Gebieten, die dazugehören zu Abaddon, dann sind dort ganz viele, das sind praktisch zum Teil Tausendfüßler, Spinnenbeine, die aus dem Boden ragen. Riesige, also wirklich riesige Beine, die das gesamte Gebiet erfüllen. Das kann ich auch dann hier nochmal auf YouTube auch als Bild einblenden. Und man geht davon aus, aufgrund von so einer DAT, die ausgelesen wurde, dass es wohl einen Gott gab, der Spinnengott, vermutlich eine Spinnengottheit war, vor ihm, namentlich, Franz, du weißt es noch,
Arachnia war es, glaube ich, im Data Mining.
Genau, also im Data Mining wurde praktisch aus dem Spiel rausgezogen, dass es vielleicht einen Gott gab, der Arachnia hieß. Und das Problem ist bei dieser ganzen Logik, dass also jetzt die Frage natürlich im Raum steht, kam er auf die Welt Tyria und hat dort dann den Gott getötet oder hat er uns einfach diesen Gott gefunden und seine Kräfte genommen oder kam oder ist es noch von der alten Welt und hat er diesen Gott einfach mit auf die neue Welt Tyria gebracht, weil das Problem ist ja im Prinzip, wenn wir davon ausgehen, es gab einen Gott vor Abaddon, muss der ja irgendwie auch schon da gewesen sein. Ich weiß nicht, was hast du für eine Idee? Also wenn das, also wir sagen mal so, der Punkt ist der, es spricht alles dafür, auch wenn es dann um seine Transformation geht, dass irgendwas mit insektenartigen Wesen der Fall ist. Wir kennen ja auch an andere Riesenwesen, die es gegeben hat auf Tyria. Und die Insektoide scheinen zumindest als Skelette oder Überbleibsel noch dort vorzuliegen. Und es ist gar nicht mal so abwegig, dass es vielleicht so einen Spinnen- oder einen Insektengott gab. Was sagst du dazu, Franz?
Glaube tatsächlich auch, dass das so oder so ähnlich passiert ist. Also wir wissen auf jeden Fall, dass es diesen Gott gegeben hat oder dass Abaddon nicht der erste seiner Art oder seines Territoriums war, sondern eben, dass vor ihm ein anderer Gott war. Und deswegen kann man eben auch davon ausgehen, dass diese Götter immer wieder hin und her swappen und nicht unsterblich sind oder dauerhaft an der Macht bleiben, sondern eben quasi von der neuen Generation abgelöst werden. Das erfahren wir unter anderem auch in GW1. Da sagt der Apostel von den Magnetern eben, dass Abaddon seine Kraft auch nur geerbt hat. Deswegen ist es quasi bestätigt, dass Abaddon nicht der Erste war. Und gerade wie du ja schon vorher gesagt hast, er war ja nicht immer so. Er wurde ja früher sogar als sehr attraktiv bezeichnet oder beschrieben. Und es wurde gesagt, dass er eine ruhige Art hat und Augen sowie Flügel so blau wie der Ozean. Also so, das erinnert ja schon fast ein bisschen an Draenor mit so Flügeln und alles Mögliche.
Beziehungsweise sogar ein bisschen an Lagos. Ja, so dieses.
Ja, genau.
Also praktisch dieses, also Wasserbewohner mit Flügeln, mit Schwimmflossen oder so, ne? Also ziemlich, ziemlich hübsch, vermutlich.
Und am Ende war er ja, also dann war er zickig, ist auf sein Zimmer gegangen, ist immer weiter korrumpiert worden und dadurch ist ja quasi dann diese Transformation eingeleitet worden, sodass er unter anderem auch, weil er Teile seines Körpers verloren hat, am Ende nur noch ein Kopf mit Arm war. Und da vielleicht war sein früherer Vorgänger, diese Spinnengottheit, vielleicht war der auch schon eher Richtung bösartig. Und diese Magie ist dann quasi, hat quasi Überhand über Abaddon übernommen. Und deswegen sind diese insektenähnlichen Features wie diese Tentakeln statt Haare da plötzlich erschienen. Also das kann ich mir vorstellen, dass quasi das einfach bösartige Magie ist und er quasi deswegen korrumpiert worden ist und sich dann ein Stück weit immer weiter in vielleicht auch ein Abbild seines früheren Gottes verwandelt.
Genau, und der Punkt ist auch der, das ist halt auch dieses Magie-Ding, gerade immer, wenn Wesen also von Wut erfüllt sind, gehen wir auf Cordekos, gehen wir auf andere Charaktere, sobald praktisch Wut, diese inneren Emotionen von der Magie aufgenommen werden, man das verkörpert, dann wird der Körper selbst auch transformiert zu diesem Wesen, was man im Prinzip fühlt. Und es kann natürlich sehr gut sein, und das ist ja auch so überliefert, aber dann hat sich nach diesem Verrat seiner Götter Arbeitskollegen hat er sich im Prinzip ja in Wut zurückgezogen. Das heißt, er hat im Prinzip auch sehr lange wütend im Prinzip sozusagen vor sich hin vegetiert, und dieser Bruch auch zu anderen Rassen könnte dazu führen, dass sowas vermutlich beschleunigt wird. Wir haben das ja ähnlich bei Clint. Wenn wir auf Clint gehen, Clint war ja eigentlich ein Drachen-Champion, wurde dann befreit und hat durch den Kontakt mit anderen Lebewesen, mit den Vergessenen, mit den Menschen, mit den Rassen, einen ganz anderen Kontakt aufgebaut zu diesen Wesen und ist deshalb auch vielleicht niemals wirklich korrumpiert am Ende, weil Magie vielleicht, das haben wir ja auch schon herausgefunden, die Magie vermutlich dann aufgrund von den Strömen, die mitströmen, auch wenn es um Seelen geht, Energien geht, wir sprechen gleich mal über Balthasar und dass die Anhänger von Balthasar in Aurin sogar Balthasar wiedererkennen, das heißt, wir gehen davon aus, dass zum Teil Seelen, ganze Erinnerungen vielleicht auch übergehen können in einen anderen Körper, sobald er die Magie von dem ersten Wesen aufnimmt. Ja, und ich gehe davon aus, dass auch hier das der Fall ist. Das heißt, diese Spinnengottheit wird vermutlich ein Sektoid gewesen sein, ohne großen Kontakt zu anderen Lebewesen. Und wenn er das übernommen hat, hat es ihn vielleicht am Ende wirklich auch korrumpiert, in dem Fall. Was halt ein super, ganz ehrlich, ist halt ein super spannendes Ding. Ja, weil du kannst halt ganz viel damit machen. Und ich denke, auch hier können wir davon ausgehen, dass, also unbedingt auch mal GW1 spielen, nur für diese eine Karte. Es ist wirklich eine sehr eindrucksvolle Map auch, auf der man da läuft. Ich weiß nicht, ob du schon mal da warst in GW1? Ja. Ja. Und es ist schon sehr, 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 sehr geil, muss ich sagen. Also wirklich cool. Ja, auf jeden Fall, wir haben ja schon drüber gesprochen. Abaddon geht dann zu Bruch. Ja, Komir saugt ihn auf, seine Energie. Und vielleicht auch noch ganz wichtig, das haben wir eben schon gesagt, jetzt auf einmal geht es also, scheinbar kann man ihn doch töten. Aber alles von Abaddon, und das ist nochmal ganz wichtig auch zu sagen, Abaddon ist nicht wirklich tot. Ja, also wenn ein Wesen stirbt, übernimmt einfach das Wesen, was die Energie aufnimmt, auch ihn praktisch mit. Das heißt, wir können davon ausgehen, auch in Komir, vielleicht auch gar nicht gereinigt, ist also von Abaddon was übrig. Tausendprozentig. Das heißt, ausgenommen jetzt Aurin ist so ein bisschen spezieller, ne, scheint niemand diese Energien so zu filtern können, dass sie sagen, sie löschen praktisch das Vorhergehende aus und behalten jetzt nur das Gute, sondern sie nehmen erstmal alles mit auf. So, und ich
ja zum Beispiel bei Krakatorik auch sehr gut.
Genau, genau. Und ich gehe mal davon aus, gerade weil Komir vorbereitet wurde von den Göttern, mit uns gewachsen ist, hat sie praktisch so viele gute Eigenschaften, dass die Guten überwiegen und somit das Böse unterdrücken können. Ich gehe mal davon aus, dass im Inneren einer solchen Gottheit, eines solchen Magiewesens immer ein Kampf herrscht zwischen den Energien, jetzt zum Beispiel, wenn der vorherige böse war, dann überwiegt vielleicht das, was stärker ist. Ja, das heißt, wenn der Mensch auch böse ist und er übernimmt die Magie eines bösen Wesens, wird er erst recht korrumpiert. Logischerweise. Also das ist ein sehr cooles Thema, weil man das ganz oft wiederfindet. Eigentlich bei jedem Wesen, was magisch ist. Ja, ansonsten kommen wir jetzt, würde ich sagen, zu der jetzigen Geschichte. Also mit Abaddon, wie es praktisch jetzt gerade der Fall ist. Ja, also Abaddon würde ich einfach sagen, also was wir noch sagen können, ist
quasi der Start von...
Genau. Also Komir nimmt die Energie, die Rest der Energie geht verloren, haben wir letzte Woche schon besprochen, der Altrachenzyklus beginnt, Eye of the North beginnt, Primordus, sein Zerstörer, bla bla bla. Das kennen wir alle. Ja, da kommen wir nochmal dahin, wenn wir über die Altrachen sprechen. Jetzt gehen wir erstmal zur Realität. Das haben wir schon am Anfang gesagt. Jetzt ist das Letzte, was wir eigentlich noch von Abaddon haben, ist im Prinzip die Statue von Abaddon in der Abtei Dourmont. Abtei Dourmont. Und die Abtei Dourmont, die hat im Prinzip sozusagen das eine Domäne von Abaddon sich behalten, nämlich das die Domäne der Geheimnisse des Wissens, wenn man so möchte. Und das ist schon sehr spannend, wenn man überlegt, wie kacke Abaddon war, dass einfach diese eine der Fraktionen, für die man auch sein kann, einfach mal diese Statue da stehen hat, in ihrem innersten Refugium. Finde ich eigentlich ziemlich, ziemlich cool, weil ich sag nochmal, das Ding ist eben so, dass Abaddon natürlich eigentlich im Grunde auch eine wichtige Aufgabe hatte und mit Sicherheit am Anfang auch die wunderbar ausgeführt hat. Und ich denke mal, auch auf die Sache hin wird er auch erinnert, wenn man sich die Statue anguckt von Abaddon, ist sie übrigens auch relativ humanoid noch, bis auf den Kopf und die Klauen, glaube ich, ist alles noch relativ menschenähnlich. Ja, es sieht so aus, als ob der ganze uns einfach nur eine Rüstung trägt, erstmal. Und da ist er halt noch nicht in seiner krassen, ekelhaften Insektenform. Ich finde übrigens ganz kurz dieses Insektenthema mega cool. Muss ich nochmal ganz kurz betonen. Also ich finde die Idee, dass es so einen Spinnengott oder so einen großen Insektengott gibt, einfach oder gab, mega, mega gut.
Mangowurmgott.
Yo! Also, bitte googelt nicht Mangowürmer. Wenn ihr das hört, googelt nicht, Leute. Googelt nicht Mangowürmer. Bitte tut euch selbst den Gefallen. Oh mein Gott. Und sie haben es schon gegoogelt, das war's. Leute, ich übernehme überhaupt keine Haftung. Wenn ihr jetzt irgendwie zusammenbrecht, ich übernehme keine Haftung. Franz auch nicht. So, Franz, was wissen wir denn über Abaddon heute? Was ist denn noch von ihm übrig geblieben in der heutigen Zeit, wenn man GW2 spielt?
Außer die Statue, die du jetzt schon sehr genau oft erwähnt hast, in der Abtei Domant, ist tatsächlich nicht mehr so viel übrig. Man weiß, dass in den POF-Gebieten auch noch eine Statue steht, die ist versteckt hinter Sandportalen, also Sandschakalportalen. Und da kommen wir auch gerade nochmal zu diesen neuen POF-Mounts, die in GW2 eingeführt worden sind.
Ganz kurz, bevor du das gleich sagst, deshalb nochmal ganz kurz, Leute, die Mounts haben auch eine Bewandtnis und auch eine Existenzberechtigung. Franz, bitte, jetzt kommt sie nämlich, bestimmt.
Existenzberechtigung, ja, Lore weiß auf jeden Fall. Und zwar gibt es ja in POF die Djinns, die wir da auch zu Genüge antreffen. Und es gibt in, es müsste Ödland gewesen sein, die Ödnis.
Ödnis, genau, ja. Ödnis. Also die vierte Map.
Die dritte Map.
Wie die vierte. Oase, Bergland, Flusslande und Ödnis.
Ach stimmt, Flusslande.
Genau.
Es gibt fünf Maps. Okay, wie auch immer. Ja, aber
die sind da ja zugange und haben dann quasi, dort war ja auch früher die See, das haben wir ja schon vorher erwähnt, dass ja quasi eine Wüste draus geworden ist, nachdem Abaddon besiegt worden ist. Und die Kraft, die Abaddon hatte, ist quasi in den Boden gesickert, beziehungsweise in den Sand. Und die Djinns haben einfach den Sand quasi aufgenommen und daraus lustige kleine Hündchen geformt. Und
ich habe es gerade vor mir, die in so einem Sandkasten sitzen und so kleine Förmchen, so Schakalförmchen ausstechen.
Und haben die quasi dann auch ein bisschen mit Ruten versetzt und daraus ist dann quasi unser heutiger Schakal geworden. Und das ist auch der Grund, warum wir bei dem Default-Skin von dem Schakal in GW2 auch diese sechs Augen sehen, die eben auch bei Abaddon charakteristisch waren.
Übrigens, Entschuldigung, bitte, Franz.
Ja, weil er eben quasi die Magie von Abaddon inne hat, die quasi dann von den Djinn geformt worden sind und durch diese Runen, diese Steinrunen, unter Kontrolle gebracht werden.
Muss nämlich dazu auch sagen, das bekommt man alles mit, wenn man sich dem Spiel hingibt. Und diese Magoniter-Augen, diese sechs Augen, zeigen ihm auch, was eigentlich denen innewohnt. Und es ist wirklich so, dass die am Anfang waren, die Schakale im Prinzip auch wirklich direkt praktisch wieder bösartig. Ja, also die Magie von Abaddon ist so krass, dass im Prinzip einfach dieser Sand, der belebte Sand, einfach bösartig war, ja. Und die Schakal, sag ich schon, die Djinns haben das wirklich gebändigt und deshalb haben wir diese geilen Reittiere. Also guckt wirklich euch mal den Default-Skin wirklich an, ja. Das ist wirklich sehr, sehr spannend, finde ich. Sehr, sehr cool gemacht.
Und ansonsten, ich glaube, mehr oder weniger eigentlich ein Gimmick, aber was noch von Abaddon erhalten geblieben ist oder wahrscheinlich für immer erhalten bleiben wird, ist quasi seine Hass zum Tanzen. Das ist auch der Grund, warum man, wenn man vor jeder Abaddon-Statue im Game /dance, also diesen Befehl, eingibt und dann der Spielercharakter anfängt zu tanzen, einfach von dieser Statue getötet wird, beziehungsweise in Downset kommt, weil sie einen mit seinen Laseraugen attackiert. Genau, das ist also auch so quasi ein Easter Egg aus vergangener Zeit, das noch heute in GW2 zu sehen ist.
Ja. Ja, und ansonsten haben wir eigentlich heute nicht mehr viel von Abaddon. Es gibt dann nochmal so einen Priester, der auftaucht von ihm, aber ansonsten gibt es also von ihm nicht mehr viele. Und das liegt einfach daran, also wo bei anderen Göttern noch sozusagen vielleicht noch ein paar Leute da sind, die sie so worshipen, gibt es bei ihm einfach nicht viel, weil einfach die Götter auch Erinnerungen an ihn ausgelöscht haben.
Richtig, die haben ja aktiv dafür gesorgt, dass quasi das Wissen verloren geht und quasi diese Kirche von Abaddon wurde ja dann auch bekämpft.
Genau.
Da sagst du bestimmt auch gleich noch was dazu.
Nö, eigentlich nicht. Ich wollte es einfach nur mal so festhalten, dass im Prinzip Also man muss wirklich einfach sagen, dass die Götter ihn so sehr dann aus der Geschichte tilgen wollten, dass sie ihn wirklich auch wirklich, also oder versucht haben, alles auszulöschen. Dass das natürlich nicht ganz geht, ist klar, vor allem, weil einfach die Abtei Lomond einfach auch Sachen von ihm noch immer hat. Und wir haben wirklich eine Sache in Living Story 3, gibt es zum ersten Mal wieder auch einen Priester von Abaddon, das ist ganz, ganz spannend.
Das heißt, Zaubersängerlenden.
Lecker Zaubersängerländer. Und der ist auch wirklich im Abaddon-Reliquiar zu finden, also dort, wo es dann eben auch entsprechend um die Reliquien geht, der Götter. Und das ist eigentlich ganz, ganz cool, denn da gibt es auch so ein paar, also im Prinzip ist der eher auf dem Weg, Abaddons Geheimnisse zu ergründen, ohne jetzt zu sagen, jo, wir müssen ihn befreien, die Bösartigkeit ist cool, sondern
ein Fanatiker.
Genau, ist einfach einer, der praktisch sozusagen den Geheimnissen auf der Spur ist, sagen wir mal so. Und ich bin, Leute, ganz ehrlich, ich bin der Meinung, wir brauchen wieder eine neue Abaddon-Kirche. Ich bin dafür. ich bin wirklich dafür, ganz ehrlich. Ja, was willst du zu Abaddon sagen? Hast du noch was?
Sonst? An sich gibt's nicht. Ich find's interessant, dass die Götter tatsächlich so aktiv und auch effektiv dafür gesorgt haben, dass nicht mehr wirklich viel von Abaddon übrig ist. Auch er hat ein Stück weit selbst dafür gesorgt mit seinen Reliquars, weil er die Sachen einfach alle weggesperrt hat. Aber es gab ja auch, beziehungsweise wie jede Gottheit, hatte auch Abaddon in Or damals auch einen Tempel, der ihm gehört hat. Der ist ja dann versunken. Diesen Tempel besucht man ja auch in der Saitan Personal Story, wo man zum ersten Mal auf den Lagos Al-Rashid trifft. Da ist man ja in diesem Unterwassergebiet, in diesem Tempel. Und das ist ja der Tempel von Abaddon. Und Saitan versucht ja da auch an diese Relikte dran zu kommen. Und es gelingt selbst dem Altrachen Saitan nicht, diese Relikte zu bergen und die Macht von Abaddon zu bekommen. Was ja auch wieder nur ein Indiz dafür ist, dass es entweder super schwer zu erreichen ist oder einfach gar nicht mehr vorhanden. Also man weiß wirklich gar nichts mehr, obwohl es quasi der Gott der Taktik und Geheimnisse und Wissen und was weiß ich nicht alles war, weiß man nicht mehr so viel.
Man weiß auch zum Beispiel auch nicht, was er da gesucht hat, Saitan, also was er genau haben wollte.
Ja. Genau, man wusste nur, dass er irgendwelche Artefakte oder Relikte haben will, genau. Aber
und was ich halt auch sehr spannend finde, gerade bei Abaddon auch, ist halt dieses, der Gott der Wahrheit oder der Geheimnisse bleibt halt auch selbst ein großes Geheimnis, ne? Also er bewahrt nicht nur die Geheimnisse von den anderen Göttern, er bewahrt scheinbar auch seine eigenen Geheimnisse und das ist halt auch ein bisschen schade natürlich für Lore-Fanatiker wie uns, aber auch ein bisschen spannend, weil man halt ganz, ganz viel vermuten kann und was man aber vermutlich wirklich, also man kann davon ausgehen, dass Abaddon nie wieder eine Rolle spielt in der Welt von Guild Wars 2.
Keine aktive.
Genau, also das wird einfach nicht mehr der Fall sein, aber man kann zumindest wenn man gerade GW1 nochmal spielt, wenn man sich dem hingeben möchte, diesem Shitfest, dann kann man, also es ist wirklich nicht gut gealtert, dann kann man das wirklich nochmal nachspielen. Das ist wirklich sehr spannend. Ich würde alleine wegen der Story, würde ich GW1 nochmal komplett spielen an eurer Stelle. Es lohnt sich wirklich, weil das wirklich auch, es ist halt eine Sache, das ist halt sehr zusammenhängend und es ist ein unfassbar riesiges Geflecht an Sachen, die ineinander greifen. Und wer auch immer sich die Geschichte ausgedacht hat, ganz, ganz großes Kino. Wirklich ganz großes Kino. Ja, Abaddon, unser aller Liebling, um den machen wir jetzt mal einen Bogen. Beziehungsweise machen Bogen. Wir haben ihn ja gerade vernichtet, kommen jetzt aufgestiegen und wir kommen zu unserem letzten Gott, den wir besprechen wollen und das ist der liebe Herr Balthasar. So, bevor wir Balthasar besprechen, würde ich gerne gleich mal Menzies aus dem Weg räumen, weil mich der Typ immer ankotzt, weil er einfach nicht wirklich da ist, aber irgendwie doch da ist. Und ich fange mal einfach an mit dem Halbbruder von Balthasar, über den wir einfach nichts mehr weiter wissen als erster Halbbruder von Balthasar.
Punkt. Ja, und der kämpft gegen Balthasar.
Ja, und das Problem ist halt jetzt, also nochmal, Balthasar kam im Prinzip ja auf die Valturia mit seinen Hunden und dem Kopf seines Vaters, so sind die Überlieferungen. Ja. Also ich weiß auch nicht, ob das bedeutet, dass er praktisch vielleicht seinen Vater ermordet hat, daraufhin seine Macht bekommen hat. Vielleicht führt deshalb sein Halbbruder auch Krieg gegen ihn. Auf jeden Fall will Menzies, ich weiß nicht, wie du ihn aussprichst, viele diskutieren darüber, also dass es vielleicht einfach von dem Wort Mingus kommt, irgendwie aus dem Schottischen, dass man den eigentlich Mingus ausspricht, also M-I-N-G-U-S, weil sich das irgendwie reimt. Mingus, ja, auf Thingus, aber keine Ahnung.
Man schreibt mir nicht mit G, also sage ich Menzies.
aber im Englischen geht man da halt davon, also es kommt vermutlich aus dem Schottischen, aber wir sagen einfach mal Menzies und Menzies ist praktisch der Dude. Wenn man GW1 spielt, kennt man das, der im Riss des Kummers, das ist sozusagen die Heimatwelt von, was heißt Heimatwelt, die Domäne von von Balthasar, der kämpft Imbriss des Kummers die ganze Zeit gegen Balthasar. Also es ist praktisch so ein endloser Kampf. So als würde man, also man kann davon ausgehen, Menzies ist mit auf die Welt gekommen, Naturia ist aber einfach, oder nicht auf die Welt, ist einfach in den Nebeln geblieben, hat gesagt, pass auf Balthasar, ich hasse dich, ich kämpfe jetzt die ganze Zeit gegen dich. Und Menzies tritt nie auf den Plan, wir wissen nicht, wie er aussieht, wir wissen nicht, was er tut, aber wenn ihr, Spoiler, wenn ihr Fall des Drachen spielt, das heißt, wenn ihr die Living Story 4 spielt und ihr spielt die letzte Karte, dort werden ja so ein paar Teile aus den Nebeln mit runtergerissen. Und das eine Stück, was brennt, ist das Stück aus dem Riss des Kummers von Balthasar. Und dort sieht man die Schattenarmee. Denn der Menzies, der ist ja praktisch der Herr der Schattenarmeen und kämpft die ganze Zeit mit seiner Schattenarmee gegen Balthasar. Punkt. So, und ich weiß nicht, Menzies ist im Prinzip sonst einfach nicht existent.
Ja.
Ja. Also, den kann man.
Ich habe in Game 1 mal dafür gesorgt, dass wir gegen Menzies und seine Armeen da in diesem Dungeon-like Spielmodi gegen ihn kämpft, aber wirklich, man hat ja nicht gewonnen, man hat ja quasi nur Balthasar einen Vorteil erschafft oder ermöglicht und was daraus geworden ist, weiß man nicht. Man weiß ja nicht, ob Balthasar gewonnen hat, man weiß nicht, ob sie immer noch kämpfen, wahrscheinlich jetzt nicht mehr, wenn Balthasar tot ist. Das man weiß ja jetzt nicht, was Menzies. Überhaupt noch macht.
Die weiß doch gar nicht, wo der ist. Man weiß auch gar nicht, also der Punkt ist halt auch der, wobei dieser Tod ist, könnte halt Menzies irgendwann eine Rolle spielen. Vielleicht hat er den Riss des Kummers übernommen. Man weiß es nicht, aber es könnte sein. Auf jeden Fall ist eins klar, seine Schattenarmeen sind existent noch immer, denn die kämpfen auch gegen uns, wenn wir auf dem Sturz des Drachen, auf Drachensturz aufspielen. Das ist ganz, ganz spannend. Das ist vielleicht den wenigsten aufgefallen. Aber vielleicht hat sich keiner gefragt, warum sind denn da so Schattenwesen in dem Feuerwald? Es liegt einfach daran, dass also auch die Schattenwesen natürlich aus dem Riss des Kummers mit runtergerissen wurden auf die Welt von Turia. Ne, das ist also der ganze Spaß, deshalb sind die auch mit da. Ja, und sein Gegner ist also sein Bruder und das ist der liebe Balthasar. Also Balthasar ist natürlich auch der Halbbruder von Menzies, weil Menzies ist ja auch der Halbbruder von Balthasar. Das ist ja logisch. Aber Balthasar, Balthasar ist auf jeden Fall ein Gott, der also auch mit auf die Welt kam, einer der älteren Götter. Und ich möchte ganz kurz hier auch nochmal den Text aus den Schriften von Balthasar vorlesen. Der ist datiert auf 48 vor dem Exodus, also relativ weit noch weg vom Exodus. Viele Wochen lang tobte die Schlacht und diejenigen, die die Kriegsaxt erhoben hatten, wurden müde und verloren allmählich ihren Mut. Da erschien Balthasar, der Gott des Krieges und des Feuers, den Soldaten. Er trug ein großes Schwert, das so hell glänzte, dass es alle, die es ansahen, blendete. Als er sprach, dröhnte seine Stimme wie Donner und der Boden erbebte. Er sprach, erhebt eure Waffen, denn ihr seid meine Soldaten und ihr müsst standhaft, stark und tapfer sein. Wer weder zögert noch zurückweicht, wird belohnt werden. Dann werdet ihr Ruhm erlangen. Dann wird man sich ewig an eure Taten erinnern. Und dann schickte er hunderttausende Flammen aus seinem Schwert, welche die Soldaten in sich einschlossen. Dies war das Feuer des Mutes. Fortan folgten sie dem Gott ohne Furcht und ohne Zögern in die Schlacht. Und so wurde der Feind überwältigt. Ja, und das ist im Prinzip ein Text, der darauf anspielt, dass Balthasar nichts weiter kann als kämpfen. Erstmal. Was sagst du zu Balthasar, Franz?
Ich finde Balthasar tatsächlich eher einer der 0815-Götter, die es in jedem Spiel gibt. Also, ja, krass, Großschwert, Flammen, Gewalt, Krieg, also diese typischen Charakteristika, die es überall gibt, also was das angeht, ist ja eher
interessant. Er nervt tierisch.
Das ganz Beste ehrlich. An Balthasar sind seine zwei Hunde.
Ach, sind sie eigentlich drei?
Nee, Timar und Tegon, er hat nur zwei Hunde. Man beschwört ja auch nur zwei Hunde.
Ich überlege gerade, ich glaube. Also es gibt auf jeden Fall eine Darstellung mit drei Hunden.
Ja, aber er hat nur zwei Hunde.
Ja, ich überlege nur gerade, wo ich die gesehen habe. Keine Statue gewesen sein. Auf jeden Fall gab es auf jeden Fall was mit drei Hunden, aber genau, es sind eigentlich zwei Hunde, die wir auch sogar umbringen, aber da kommen wir gleich dazu. Balthasar, auf jeden Fall haben wir schon mal drüber gesprochen, ist der Dude, der im Prinzip immer auf Krieg aus ist und der, also wir können ja einen kleinen Sprung machen gleich zur heutigen Geschichte, der hat ja im Prinzip nichts getan. Der hat ja im Prinzip während GW1 nichts gemacht, außer Abaddon in Ketten gelegt.
Ja, bisschen die Menschen gegen andere Rassen aufgehetzt.
Genau, und er wird im Prinzip ganz einfach verehrt von allen, die sozusagen den Kampf ehren. Das sind die Zeichen zum Beispiel. Ja, also ich weiß nicht, ob ihr die Battle Isles noch kennt von GW1. Also die Kampfesinseln damals. Da wird im Prinzip einfach, also alle, die mit Kampf zu tun haben, sagen sich Balthasar, yo, du bist es richtig, richtig gut. Und spannend ist natürlich dann, also er geht sozusagen, können wir ja ganz kurz drüber sprechen, mit den Göttern dann auch weg. Exodus wird vollzogen. Und jetzt kommt es ja zu einem ganz wichtigen Punkt. Das haben wir letztes Mal schon mal angesprochen. Da haben wir uns aber vor allem auf Lysa gestürzt. Ja, das heißt, Balthasar ist jetzt praktisch der einzige Gott, der sagt, wir können uns nicht zurückziehen, wir müssen gegen die Altrachen kämpfen. Ja, Balthasar hat bis dahin nicht wirklich eine Rolle gespielt. Ich meine, ganz ehrlich, er kann halt auch mit seiner Attitüde nicht wirklich zu einer Story beitragen. Wenn wir ehrlich sind, ja. Also, er ist halt nicht wirklich krass. Und das ist praktisch dieser Konflikt in den Nebeln, der dazu führt, dass am Ende, also nochmal ganz, ganz kurz, auch vielleicht davor nochmal dazu gesprochen, das Einzige, was wir in GGW1 eben mitbekommen, ist, dass er die ganze Zeit mit seinen, die heißen, glaube ich, die Ewigen, seine Krieger, kämpft also immer gegen seinen Halbbruder. Und mehr macht er wirklich nicht. Und jetzt ist es so, dass er im Prinzip, obwohl er sehr stark ist, von den Göttern in die Knie gezwungen wird, ihm werden seine Kräfte genommen und er wird in den Nebeln angekettet. Ist ein spannender Twist, ja, wenn man sich überlegt, dass er damals Abaddon angekettet hat, jetzt wird er selbst angekettet. Aber der Unterschied ist, er hat wirklich keine Power mehr, offensichtlich. Ja, das heißt, er ist komplett powerless und liegt jetzt in den Nebeln, sitzt da rum, da gibt es auch so eine schöne Zwischensequenz, wo wir sehen, was jetzt passiert. Denn jetzt kommt im Prinzip der Sprung zum Ende von Guild Wars 2, der Hauptstory, hin zu Heart of Thorns und zum ersten End-On. Denn dann kommt ja, also Ridlock ist praktisch in der Living Story 2 verschwunden in die Nebel und Ridlock kommt zurück als Wiedergänger. Franz, was hat Ridlock denn in den Nebeln gemacht
mit Balthasar? Genau, wie du es schon gesagt hast, was wir jetzt auch vielleicht wussten es ja einige gar nicht mehr und durch diese Rückkehr-Events mit der Living Story 2 ist wieder ein bisschen aufgefrischt worden, dass Ridlock ja in den Katakomben wieder mal gegen die Statue von Baradin gekämpft hat und quasi Ascalon von den Geistern befreien wollte und deswegen sein Schwert Sohutin in den Boden gesteckt hat. Dadurch hat sich ja so ein Riss geöffnet und das Schwert ist da reingefallen. Er natürlich direkt hinterher und war dann in den Nebeln und hat dann sein Schwert da gesucht, was er dann auch kurze Zeit später, wobei man weiß ja nicht, ob es kurze Zeit später war, Zeit in den Nebel ist ja immer so eine Sache, hat er das wiedergefunden und das Schwert war erloschen. Aber neben dem Schwert war ein angeketteter alter Mann, was man eben auch in dieser Cutscene sieht, die du vorhin erwähnt hast, und der hat eben Ridlock das Angebot gemacht, dass er das Schwert Sohutin wieder entflammen kann und quasi dem die Macht zurückgeben kann. Und Ridlock war erstmal so, okay, was will dieser komische alte Mann da, der in Ketten gelegt ist? Es hat ihn eigentlich auch nicht wirklich interessiert, warum der in Ketten gelegt war, also was der gemacht hat, also die Vergangenheit von dem hat es nicht interessiert, der war nur auf sein Schwert fixiert, wie Männer halt so sind. Und dann hat dieses Geist Balthasar eben das Schwert Sohutin wieder entflammt. Wow. Und als kleines Dankeschön hat Ridlock, während er wieder abgehauen ist, quasi die Ketten zerstört und damit Balthasar befreit. Man hat dann gesehen, dass quasi Balthasar dann so lacht und ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob in der Cutscene auch gezeigt worden ist, wie er sich quasi verwandelt hat. Mhm. Auf jeden Fall ist er dadurch freigekommen und dann Ridlock hinterher durch das Portal, aber ist nicht an der gleichen Stelle wie Ridlock rausgekommen, sondern war dann quasi wieder auf Tyria an einer anderen Stelle und hat da dann angefangen, seine Machenschaften zu tätigen.
Genau, und im Prinzip ist es so, dass wir also davon ausgehen, dass also gerade während wir also gegen Mortimer kämpfen, also auf dem Weg sind zum Widerstand des Drachen, kommt er also zurück zusammen mit Ridlock und muss natürlich jetzt folgendes planen. Er hat es also geschafft zu entkommen. Seine Götterkollegen sind alle nicht mehr da und er muss jetzt natürlich eins erstmal erreichen, er muss wieder Macht bekommen. Das heißt, ihm wurde die Magie gestohlen. Also ihr wisst ja praktisch, so ein bisschen Magie bleibt immer über. Auch bei ihm war das ja, sonst hätte er das Schwert nicht wieder entflammen können. Und er bemerkt ganz schnell, dass es was Wunderbares gibt, denn es gibt gerade den weißen Mantel, der so ein bisschen wieder erstarkt und die möchten gerne den letzten Mossad, zu Mossad werden wir natürlich auch nochmal einen Podcast machen, ihren Lazarus wiederbeleben. Und das bedeutet, dass Balthasar hier seine Möglichkeiten sieht, hier durch den Maguma-Blutstein zur Macht zu kommen. Denn in dem Blutstein, wissen wir, ist ganz viel Magie gespeichert. Und durch diese, wir machen jetzt mal eine, also ich muss jetzt ja nicht alles auf rollen hier, wir machen jetzt mal einen ganz kurzen Sprung. Im Prinzip schafft das natürlich der weiße Mantel, den Blutstein so weit zu, ich sage jetzt mal, zu bearbeiten, dass er im Prinzip zerstört wird, ja. Und das kriegen wir mit, ich glaube, erste Episode Demon Story 3 war das, oder zweite mit der Sequenz, bei der es so aussieht, als würden wir praktisch von der Explosion getötet werden, aber eine Entität saugt die Energie auf. Wir sehen das richtig schön, das ist so eine Art, wie kann man das nennen, so eine Art Mahlstrom, der dann zurück zum Blutstein läuft. Und alle denken halt, vor allem der Weiße Mantel denkt natürlich, dass ihr Gott Lazarus wiederbelebt wurde. Was aber natürlich nicht, was sie nicht wissen, ist einfach, dass es im Prinzip der gute Balthasar ist, der mit Hilfe von Lyssas Spiegel danach eine Illusion von sich erzeugt, nämlich, dass er sich allen als Mossad ausgibt. In Wirklichkeit ist es aber Balthasar, der eigentlich jetzt in Form dieses Mossad unter den Lebenden wandelt, denn was braucht er natürlich, um die Altaren zu töten? Er braucht eine Armee. Das heißt, er sieht die Chance, pass auf, wenn ich mich als Mossad ausgebe, als Lazarus, als der Gott, an den der Weiße Mantel glaubt, folgt mir der Weiße Mantel und ich kann einfach eins machen, ich kann einfach mit dem Weißen Mantel gegen die Altaren vorgehen. Ist alles im Blutsteinsumpf, kennen wir, haben wir alles gespielt. Und jetzt ist es so, dass im Prinzip das Problem ist für Balthasar, dass der Caudecus-Affe, ja, Caudecus Beetlestorm, wir kennen ihn alle, ich hasse ihn wie die Pest, dass der im Prinzip den Weißen Mantel so ein bisschen entzweit, was dazu führt, dass Lazarus sich sogar uns als Kommandant oder als Kommandeur des Paktes als, ich sage jetzt mal, verständnisvoll offenbart. Das war für alle Spieler, auch für mich damals schon sehr shady. Es war super komisch, dass der Lazarus kommt und auf einmal so tut nach Motto, hey, nee, ist nicht gut, der Caudecus, das ist ne.
Er hat uns ja sogar aktiv geholfen,
genau,
Caudecus zu verteidigen.
Genau, und jetzt kommt es eben, er merkt ganz, ganz schnell, dass natürlich irgendwo der Punkt ist, dass er merkt, okay, das passt nicht so gut mit dem Mossad und dem Weißen Mantel, das ist natürlich nicht mehr so stark wie früher. Also schickt er sich ganz, ganz schnell auf die Seite von uns. Was er aber davor noch macht, und das ist ganz, ganz spannend, er entfernt einen entsprechenden Aspekt von Lazarus. Also Lazarus ist ja der letzte Mossad, der belebt werden kann, wenn man seine Aspekte vereint. Und er entfernt einen Aspekt, lässt ihn verschwinden, damit praktisch bei dem Wiederbeleben das schief geht. Ja, und im Prinzip der Lazarus gar nicht wirklich wiederbelebt wird. Das offenbart sich uns Spielern erst am Ende der Living Story 3, wenn wir ihn dann auch im Prinzip als, ich sage jetzt mal, als Illusion entlarven. Aber davor ist im Prinzip Caudecus nur aus einem Grund gegen Lazarus, weil er genau weiß, dass eigentlich Lazarus gar nicht der Lazarus sein kann, weil Stückchen fehlen. Ja, und wenn man also nicht alle Aspekte von Lazarus hat, kann man den Mossad gar nicht wiederbeleben. Also weiß oder wissen schon von Beginn an ein paar Leute, dass dieser Lazarus einfach ein Fake-Lazarus ist. Und ich weiß noch, damals haben wir auch immer drüber gesprochen, dass dieses Fake-Ding auch ein Thema sein könnte. Und auf jeden Fall ist es so, dass der gute Herr Balthasar in Form von Lazarus auf einmal auch uns hilft, nämlich beim Verteidigen von Aurin. Ganz komisch, ja. Und er sagt sozusagen, ja, wir müssen hier uns verbünden, ja, gegen die bösen Altrachen, dies, das. Und wir machen eins, wir nehmen unsere liebe Marjorie, die soll im Prinzip als Totenbeschwörerin, weil er ja auch von den Toten auferstanden ist, sie ihn begleiten und so ein bisschen als Spion fungieren. Also Marjorie Delacroix kennt ihr hoffentlich, die gerade zuhören, ansonsten über die werden wir bestimmt auch nochmal sprechen. Und jetzt kommt der Umsturz. Ich weiß nicht, willst du einsteigen oder soll ich nochmal weitermachen, Franz, erstmal? Du kannst ja einfach hinzufügen, wenn dir was einfällt.
Genau, ja, ich würde einfach
sagen. Genau, wir kriegen dann natürlich raus, durch die Briefe von Caudecus, irgendwas stimmt mit dem Lazarus nicht und installieren eine Falle, während wir diese Maschine von Taimi haben, die dazu führen soll, dass sich zwei Altrachen ausschalten, also zwei parallel getötet werden, nämlich Primordus und Jormark, kriegt auch der gute Balthasar in Form von Lazarus davon Wind mit und sagt sich, okay, pass auf, bevor ich jetzt hier irgendwie alleine gegen Altrache vorgehe, die haben eine Maschine gebaut, die zwei Altrachen schwächen kann und töten kann, dann kann ich ja die Energie aufsaugen, mega nice, kommt zu uns und wir installieren diese Falle, Marjorie kommt noch kurz vor Lazarus vorbei, sagt sich, hey Leute, mit dem Lazarus stimmt irgendwas nicht und wir offenbaren, dass Lazarus eigentlich Balthasar ist. Der zeigt sich dann, das heißt, wir brechen den Spiegel von Lyssa, die Illusion zerbricht, also wir zerstören wirklich ein Götterartefakt eigentlich oder ein Götterrelikt und Balthasar haut mit der Maschine ab, geht in seine Basis in Draconis Mons und ist dabei gerade die beiden Altrachen zu töten, also Primordus und Jormark und zieht in Energie ab, saugt die richtig, richtig raus. Was machen wir? Wir kommen dazu, töten seine zwei Hunde. Ich glaube, wir töten sie wirklich. Also habe ich es zumindest verstanden damals, ja. Das heißt, durch diese Energie, die wir auf sie werfen, töten wir seine zwei. Das ist übrigens auch spannend, was das eigentlich für Wesen sind, diese zwei Hunde. Wenn man mal drüber nachdenkt.
Lava-Geschöpfe irgendwie
so. Ja, auf jeden Fall spannend. Wir töten die und zerstören die Maschine. Am Ende bringen wir dann beide Altaren zum Einschlafen. Balthasar kann also praktisch seinen Erfolg nicht ganz feiern, aber hat Energie absorbiert und kann jetzt eins machen. Er kann jetzt ganz einfach zum nächsten Altaren gehen, der auf der Liste steht, und das ist dann im Prinzip, das kriegt man dann raus, der liebe Kalkatorik.
Damit fängt ja quasi das Add-on dann
auch. Genau, das ist das Ende von dem Story 3, Beginn des Add-ons, und wir müssen ihn natürlich verfolgen, weil wir wissen genau, Balthasar darf das nicht machen, weil er sonst die Welt zerstört, und Balthasar, das muss man nochmal im Kopf behalten, ist das scheißegal. Balthasar will einfach nur die Altaren töten, die Energie haben und stärker und stärker und stärker werden, deshalb macht es ihn auch so super langweilig. Dieser Gott ist halt super 0815, das ist halt der Bösewicht, den man bei einem schlechten MMO erwartet als Hauptbösewicht. Ich will Macht, alle anderen, die nicht meiner Meinung sind, müssen sterben. So, das
er will
ist halt,
sich ja vor allem auch an den Göttern rächen.
Ja, ja, genau. Er will ja, und das muss man auch sagen, wenn wir ihn dann töten, kommen wir gleich dazu. Ist übrigens auch, kann man eigentlich schon vorgreifen, ist gar nicht so viel, was noch geschieht. Auf jeden Fall, er will die Götter töten, und am Ende ist ganz spannend, wenn wir ihn töten, verflucht er alle Götter außer Lyssa. Das heißt, er verflucht alle außer Lyssa, die ihm offensichtlich vielleicht auch wirklich willentlich geholfen hat mit dem Spiegel. Ja, weil wir die Frage gestellt haben letzte Woche, hat sie ihm den Spiegel geschenkt, hat er den geklaut, man weiß es nicht. Aber er verflucht auf jeden Fall Lyssa nicht. Und im Verlauf von Path of Fire kriegen wir eben raus, dass Balthasar einfach, also wir kriegen die Geschichte raus. Er versucht dann eins zu machen, nämlich mit der Energie von der lieben Aurine, Kalkatorik zu töten. Wir töten ihn, Balthasar zerbricht. Und seine Energie geht über in Kalkatorik und Aurine und bietet somit auch den Vorlauf für die Linux Story 4, das Erstarken von Kalkatorik. Punkt. So, das heißt, Balthasar ist der erste Gott, den wir wirklich auch vernichten, so richtig vernichten. Und hier, und jetzt kommt was ganz, ganz Spannendes, ist es so, dass ja Aurine Energie aufnimmt, und nach dem Tod von Balthasar ist sozusagen die ganze Kirche oder der Glauben an die Götter sehr, sehr im Umsturz. Kasmir ist super, super kaputt. Und vor allem, vielleicht erinnert ihr euch daran, ich weiß nicht, du erinnerst dich auf jeden Fall, Franz, und zwar an Zaphira. Zaphira ist ja eine von den Priestern von Balthasar. Und jetzt geschieht Folgendes, das ist ganz, ganz spannend, dass die Zeichen und auch Zaphira, das heißt die ganzen Anhänger von Balthasar, spüren in Aurine die Gegenwart von Balthasar. Eigenschaften Balthasars, von
die guten Eigenschaften.
Genau, den Eigenschaften, die im Prinzip für die der Gott eigentlich immer stand für sie. Und das ist halt das, was ich vorhin meinte mit diesem, Aurine hat die Energie aufgenommen, auch Kalkatorik natürlich. Und dadurch ist es zum Beispiel auch so, dass die Schattenwesen auf Drachensturz auch gegen uns kämpfen, auch gegen Kalkatorik kämpfen, weil die Schattenwesen von Menzies ja einfach gegen Balthasar kämpfen, und da wir die Energie haben von Balthasar, also Aurine und Kalkatorik sind beide im Prinzip Gegner, und das ist so ein ganz, ganz krasses Energiethema wieder, ich sag's immer wieder, das kommt immer wieder, dass eben auch auf einmal die Anhänger von Balthasar sagen, okay, wir folgen Aurine, später gehen ja sogar wie sprichst du eigentlich die Zeichen immer aus?
Zeichen.
Ja. Die folgen dann auch Aurine und werden einfach zum Teil von welcher Gruppe? Das ist deine Lieblingsgruppe, Franz.
Von welcher Gruppe?
Die Gruppe, in der auch Kaith ist. Ach, Kaith, ich hasse sie.
Ach, der neu gegründete.
Ja. Auf jeden Fall, die Kristallblüten sind dann. Was? Die Kristallblüten nehmen dann im Prinzip auch diese Anhänger von Balthasar mit auf, weil die auf einmal in Aurine eine Fortführung ihres alten Gottes sehen. Das ist halt super spannend, und das ist dieses immer wiederkehrende Thema von Energie geht halt nicht verloren. Ja, und Aurine natürlich, das ist das Coole, Aurine kann offensichtlich, ja, das wissen wir ja schon, Prisma filtern, offensichtlich hat sie nur die guten Sachen übernommen von Balthasar, was ziemlich...
Scheinbar guten
Sachen. Scheinbar, ja,
also gut. Bis jetzt gibt es noch keine Anzeichen, dass sie irgendwie, anders als Kalkatorik, nicht gut damit umgeht.
Die Frage ist halt, hatte Balthasar überhaupt gute Zeichen, gute Seiten, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt, aber gut. Ja, und am Ende ist das praktisch das Ende der Saga der Götter. Also mit dem Tod von Balthasar, das ist ja im Prinzip kurz davor. Komir haut dann ab in Path of Fire als letzter Gott und wir töten Balthasar, und damit ist eigentlich, bis auf diese Essenz von Doom, die noch immer in diesen Hallen der Ketten irgendwo rumschwirrt, ist alles weg, was zu Göttern gehört.
Ja, was mit den Göttern an sich zu tun hat.
Genau.
Richtig. Ja. Und ich finde es tatsächlich auch richtig interessant, wie krass, also weil wir vorhin schon von Abaddon gesprochen haben, dass er ein Stück weit ein Taktiker ist, dass Balthasar, obwohl der eigentlich nur so auf Krieg aus ist, doch nicht so kopflos gehandelt hat, wie ich das vielleicht am Anfang erwartet habe. Denn er hat ja auch zum Beispiel Pallava Joko manipuliert oder erpresst, wie auch immer, und mit ihm zusammen dann seine Armee da, die Geschmiedeten, erschaffen, dass er auch denken kann und andere Leute benutzt.
Dass er auch denken kann.
Er hat ja uns ja quasi auch mehrere Male ausgetrickst, gerade jetzt, wenn wir jetzt Richtung Flast schauen, der irgendwie auch nur aufgebracht worden ist, damit er getötet werden kann, damit Balthasar irgendwelche Kräfte hat. Der ist ja nur da gekommen, weil wir in die Falle von Balthasar geraten sind, und dann hat er sich heldenhaft vorgeworfen und ist dann in Kristalle gesplittert, und Balthasar konnte natürlich dann auch schon direkt Kraft tanken. Das finde ich super interessant, dass er ein Stück weit denken kann.
Halt auch spannend ist, also was man auch bedenken muss, wir bekommen ja die Geschmiedeten mit, und was man gar nicht unbedingt weiß, der gute Herr Balthasar schafft es im Prinzip mit der Hilfe von alten vergessenen Schrifttreuen, also die Geschmiedeten sind im Prinzip das böse Äquivalent zu den Erhabenen. Die Bewahrer von Aurin sind im Prinzip genauso geschaffen wie die Geschmiedeten, nur hat praktisch Balthasar das Umgekehrte, hat praktisch diese bösartigen Wesen geschaffen, also diese lebendigen Rüstungen. Ja. Und was super cool ist, er nimmt sogar seine ewigen Kämpfe aus dem Riss des Kummers und macht die zu seinen Herolden. Die eine Frau oder dieses weibliche Wesen, das wir bekämpfen, ich will jetzt das Geschlecht nicht festlegen, aber auf jeden Fall, dass die Herolden, die schon von Beginn an gegen uns kämpft, das ist, glaube ich, bis Ende Akt 1 oder Ende Akt 2, ich glaube Ende Akt 1 war es, von Path of Fire, bis wir sie auf dem Berg dort bekämpfen und besiegen, ist im Prinzip eine von seinen wirklichen, richtigen, ewigen Kämpfern aus dem Riss des Kummers, die er praktisch beseelt hat in diese Rüstung der Geschmiedeten. Was sehr spannend ist. Das heißt, er ist dann auch in der Lage gewesen, mit der Hilfe der Vergessenen, das ist übrigens auch eine Rasse, über die wir ganz, ganz ausführlich sprechen werden in der Zukunft, in einem Zukunftspodcast. Er hatte diese Rasse geschaffen, hat die Geschmiedeten gebaut, und nochmal, er wollte Klint und Flast ja haben als Waffe gegen Krakatorik. Das heißt, genau. er hat diese Maschine gebaut, und er hat ganz schnell gemerkt, dass jeder Drache ja eine Schwäche hat, und die Schwäche von Krakatorik war praktisch sein eigenes Geschlecht, seine eigene Familie, das heißt seine Kristallfamilie, das heißt alles, was mit Kristallen zu tun hatte, konnte ihn verletzen, weshalb er diese Kristallmaschine gebaut hat, Balthasar, und auch noch einen Abkömmling vom Altdrachen benutzt hat, um gegen ihn zu kämpfen. Wie gesagt, wir befreien Aurin am Ende und vernichten den Gott. Übrigens auch der Gottestod, das ist so ein, also der Tod vom Gott von Balthasar ist so ein bisschen auch ein Äquivalent, glaube ich, vom Tod von oder vom Besiegen von Abaddon. Man sieht nämlich auch bei Krakatorik, bei Balthasar, dass seine Rüstung, dass er so zerfällt, dass die Energien ihn so richtig aufsaugt. Hat mich sehr stark erinnert an, muss ich ganz kurz überlegen, aus welchem Film das war. In Nazgul, wenn ihr euch, das ist die Stelle bei Minas Tirith, wenn der Hexenkönig das Schwert in den Kopf bekommt und die Rüstung sich so zusammenzieht, bis zu so einem Haufen. Ja, weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß, was du
meinst. Genau so ein Tod hat Balthasar, und da sieht man halt so ein bisschen so, wie praktisch diese Energie dann so diesem Körper entweicht und ihn so auseinanderreißt. Das ist super spannend, und bei ihm ist es eher ein Platzen, wenn man ehrlich ist. Bei Balthasar ist es so ein Aufplatzen, so sieht es zumindest aus. Und ihr merkt vielleicht auch, dieses Götterthema reißt halt einfach jede Storyline eigentlich an, die es gibt in dem ganzen Spiel, weil eben die Götter mit Energie zu tun haben, und Magie und Energie wird halt immer wieder eine Rolle spielen in dem Podcast und macht das eben so einem unfassbar riesigen Geflecht. Ich liebe es, ganz ehrlich, ich liebe das.
Ja. Ja, und Balthasar ist ja natürlich auch der einzige Gott, der uns ja bis dato aktiv getötet hat, also ist ja auch erstmal.
Muss man auch sagen, ja, wir wurden von einem Gott getötet. Ist schon auch eine Leistung. Und was man dazu noch sagen muss, ist ja auch eine coole Verbindung. Wir bekommen bei Komir ja was raus über Balthasar. Balthasar lockt uns dann eine Falle, tötet uns, und wir landen in dem Reich von Krent wiederum, in dem er, und das ist halt ganz spannend, statt was Doom gemacht hat früher mit seinem Totenreich, er hat ja alle ganz einfach nur getötet und zu Energie gemacht. Bei Krent im Totenreich, da kann man noch sozusagen so, ich sage jetzt mal, seine Erinnerung zurückholen, so seinen Lebensweg nochmal durchleben und kann dann auch eine Belohnung bekommen am Ende. Oder die Bestrafung. Also gibt es praktisch wirklich das Gericht praktisch. Und das ist übrigens auch die einzige Chance, in dieses Totenreich zu kommen von Krent, ist in der Story von Path of Fire. Ist eine ziemlich, ich finde, es ist eine der coolsten Szenen in Path of Fire. Also für mich persönlich war es super, super nice. Es war richtig, richtig geil. Und man hat im Prinzip also im Add-on Pathfinder wirklich viel nochmal mit Göttern zu tun. Das ist ganz spannend. Balthasar, Krent, Kormir. Und ja, damit schließt sich ein ganz großes Kapitel, weil jetzt im Prinzip der Weg geebnet ist für noch mehr Action mit den Altdrachen. Das kriegt man ja dann auch mit, wenn wir über die Altdrachen sprechen. Und damit schließen wir heute das Kapitel erstmal im Podcast zu den Göttern. Ja, es ist ein sehr umfassendes Thema. Es sind insgesamt über 3 Stunden Gerede über die Götter und Abkömmlinge der Götter. Und nochmal, wir sind nur in der Oberfläche. Ja, das heißt, im Prinzip ist das, also, was ich nochmal sagen muss, was das Spannendste an den Göttern für mich persönlich ist, wir machen mal so ein kleines Fazit vielleicht, ist die Vorgeschichte. Ich finde, das Spannendste ist die Vorgeschichte. Ich würde gerne wissen, woher die kommen, von welchem Planeten kommen die, wo sind die hin, gab es einen Spinnengott vor Abaddon, wie sah Abaddon aus, bevor er korrumpiert wurde, ich würde gerne wissen, warum zur Hölle Balthasar den Kopf seines Vaters mitbringt auf so eine Reise. Keine Ahnung, was mit ihm los ist. Mann. So einfach, hier ist der Kopf meines Vaters, geil. Und wie zur Hölle funktioniert das mit den Halbgöttern, wie Krent geschaffen wurde, was ist eigentlich Dooms Vorgeschichte? Also, es gibt halt so viele Fragen und so viele lose Enden, die man benutzen könnte. Ich liebe das. Ich liebe diese, das ist halt so ein Ding, ich bin eher ein Freund von offenen Fragen mit leichten Antworten. Ja. Und ja.
Bei mir ist es eigentlich genau das Gegenteil. Also, wenn du sagst, du willst die Vergangenheit wissen, ich würde gerne wissen, was die momentan machen. Also, wohin die gegangen sind. Schauen die noch auf Tyria runter oder chillen die hier am Strand Urlaub und was weiß ich nicht alles?
Ich möchte gerne eine Szene gemalt bekommen, wie einfach die Götter jetzt an so einem Tisch sitzen, Tee trinken und so und irgendjemand immer so im Fernseher, guck mal, was gerade da los ist auf Tyria. Lol, sind die dumm.
Ich gebe mir eins Sprite-Avatar. Ja.
Guck mal, was die machen. Ist das die Idioten, die haben Primordus und Jormann getötet? Lol, was ist denn da los?
Genau, dieses Ungewisse ist das, was mich noch am meisten interessiert. Man weiß ja jetzt auch nicht, weil du vorhin gesagt hast, Kormi hat die Kraft von Abaddon bekommen, sie trägt ja auch die Augenbinde. Vielleicht sind da doch jetzt die Augen von Abaddon unter der Augenbinde.
Aber die wäre ein bisschen kleiner für 6 Augen. Ja, das stimmt. Oder die Augen sind jetzt horizontal. Die hat 3. Jo. Naja, sie kann überall hingucken. Gott der Wahrheit.
Weiß nicht. Also das ist das, was mich noch am meisten bei den Göttern interessiert.
Was ist unter Kormis Augenbinde? Okay.
Wo
weird,
ist Lissa?
Weird Fetisch. Ich möchte ein Add-on nur für Lissa haben, bitte. Mein Gott, Lissa ist so gut einfach.
Sie können es nicht anteasern mit Balthasar und Lissa und dann nichts mehr dazu. Also sie können es schon machen, sie werden es wahrscheinlich auch machen, aber das geht so nicht.
Also was ich ja glaube, dass irgendwann nochmal ein Gott sich zeigt. Einfach nochmal, wir müssen eins bedenken, am Ende der Geschichte sind die Nebel eine Möglichkeit, dass du jeden immerzu ins Spiel bringen kannst. Jeder, der in der Lage ist, die Nebel zu beherrschen, kann irgendwo, irgendwann auftauchen. Das ist halt der Witz. Also die Nebel, das sage ich immer wieder, mit den Nebeln hat sich Guild Wars 2 und ArenaNet eine Welt geschaffen, wo du auch darüber reden kannst, wie es bei Witcher ist, wo auf einmal Ciri vielleicht bei Cyberpunk auftauchen könnte, hätte auftauchen können. Weil auch dort praktisch diese Fähigkeit, durch Dimensionen zu reisen, ja, wie wir es auch bei Guild Wars 2 haben, wo auf einmal irgendwie eine alternative Realität eine Rolle spielt, wo die Ätherklingen, wo du auf einmal ein Kommandant von den Ätherklingen bist und die Welt unterjochst. Es kann also von dir auch, vom Kommandanten, ein zweites Ich geben, was in einer anderen Zeitlinie die Welt kaputt gemacht hat. Das ist halt super spannend. Das heißt, es könnte sein, dass es Tyria 100-mal gibt. Den gleichen Planeten. Aber immer anders, ja. Also, wir müssen halt davon ausgehen, dass hier alles möglich ist und nichts und dass sie vielleicht wirklich einfach am Strand sitzen und einfach Urlaub machen, die Götter, und sich sagen, ja, leck mich am Arsch, wir lassen uns jetzt mit den Völkern irgendwo hinbringen, die machen sich eh alle immer nur tot, wir machen jetzt mal nichts. Ja. Kann natürlich auch sein.
Das ist auf jeden Fall sehr gut durchdacht mit den Nebeln. Aber auch gut, dass nicht jeder quasi diese Nebel beherrschen kann. Also wenn man jetzt schaut, gerade die Altdrachen an sich können das ja auch nicht durch die Nebel wandern. Karikatore und später dann vielleicht auch Jormag konnten es ja nur, weil sie die Kraft von Balthasar, einem Gott, aufgesaugt haben. Und dann konnten sie ja erst durch diese Nebel schreiten.
Das muss man vielleicht auch mal anmerken, das wussten auch nicht alle, ne? Das ist auch durch das Übernehmen der Energie wieder. Das ist eine Fähigkeit, die übernehmen.
Ja, genau. Also die Magie von, also jeder größere Bossfight in GW2, der mit Magie zu tun hat, ist vielleicht in einer anderen Form oder einem anderen Gegner noch vorhanden, gegen den wir jetzt noch zu kämpfen haben. die neuesten Geschehnisse jetzt in Drachensturm ja mit Primordus und Jormak. Primordus sieht ja jetzt anders oder sah jetzt anders aus, wie damals in dem Kampf mit Draconis Mons, weil er eben die Kraft von Balthasar aufgesaugt hat. Und genau. Diese Magie ist halt einfach super wirksam und potent und kann selbst Altrachen verformen oder Kralkatorik extrem korrumpieren. Deswegen mit den Nebeln und der Magie kann man eigentlich alles erklären. Auch, dass Cave in Wirklichkeit Lissa ist und Quaggan die Superior Race.
Ja, wir können auch damit erklären, dass wir den Podcast einfach dann gleich beenden. Wenn solche Themen... so Leute, nächste Woche gibt es dann einen neuen Partner hier im Gespräch. Wer Quaggan als Superior Race bezeichnet, tut mir leid, mit dem will ich nichts mehr zu tun haben. Bin ich ganz ehrlich. Nein, aber der Punkt ist ja, das können wir nochmal ganz kurz festhalten. Wir werden jetzt also zukünftig jetzt peu à peu die Geschichte so aufrollen, dass ihr auch wirklich gut vorbereitet werdet auf das Add-on. Das heißt, wir versuchen auch gerade dann zum, ich denke mal, Herbst hin auch zu Kanter zu kommen. Bis dahin werden wir versuchen, alles systematisch aufzuarbeiten. Wenn es Themen gibt, die euch interessieren, noch mit der Hinweis, schreibt es bitte uns einfach als PM auf irgendwelchen Social-Media-Kanälen. Schaut im Stream vorbei, auf YouTube vorbei, folgt Franz, wo auch immer, folgt mir, wo auch immer. Ich muss dich eigentlich irgendwo verlinken, ne? Damit du auch hier...
Ja, da können wir ja nochmal drüber reden. Ja, können wir hier, wenn die kleinste Violine der Welt wieder gespielt wird, hier schön Geld in die Hand genommen. Flyer
verteilen. Ja, und gerne auch einfach nur Input geben, wenn ihr noch was zu den ganzen Themen zu sagen habt, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten verabschiede ich mich erstmal von euch für heute. Wir sind wieder bei über einer Stunde 30, glaube ich. Wir haben viel zu erzählen. Ich merke das immer. Franz, ich bedanke mich. Es war mir eine große Ehre, auch heute wieder.
Ich bedanke mich auch. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich freue mich auf die Zukunft auch, auf die Themen, die jetzt kommen.
Ja, vor allem ist das Geile, muss man nochmal sagen, wir selbst lernen auch was dazu. Also ich zumindest.
Ich lerne immer was dazu. Auch. Also ich,
ich tatsächlich auch. Also ich muss sagen, ich bin sonst der Beste.
Alles, aber... frische auch mein Wissen wieder auf, wenn ich mir irgendwelche Sachen durchlese und gerade die Story nochmal neu spiele und dann jedes Buch durchlese. Es dauert zwar seine Zeit, aber es ist doch lehrreich.
Und genauso lehrreich wird jetzt hoffentlich auch für euch das Video gewesen sein oder der Podcast zumindest. Dann sehen und hören wir uns alle nächste Woche wieder und verlieren uns wieder in Geschichte.